dedicated to all the ravers in the nation.
Guten Morgen. Morgen. Folge 84 ist es heute und die erste Folge 2025.
Stimmt, ja, stimmt.
Und wir sind da ganz gut ins Jahr reingestartet oder wie auch immer, das werden wir ja gleich klären. Also wer noch 2024 die grandiose letzte Folge gehört, noch nicht gehört und gesehen hat, der muss es jetzt noch nachholen.
Hättest du auch zu spät.
Nee, doch, finde ich schon.
Ja.
Da war ja wirklich so viel los. Ist an sich nicht mehr aktuell, aber allein das Entertainment-Highlight mit dem Quiz und so, da kann man auch hinskippen. Das würde ich nochmal empfehlen. Also für alle, die da noch nicht den Anschluss sozusagen haben, die gehen jetzt erstmal noch eine Folge zurück.
Previously on.
Und kommen dann wieder. So, also 2025.
Du bist aber auch, du arbeitest doch was mit Medien.
Ich arbeite was
du,
mit Medien.
Du hast jetzt gerade erfolgreich versucht, unsere Zuschauer dazu zu bewegen, diese Folge nicht zu hören.
Nö, nö, ja, du hast falsch verstanden. Nur, dass man da halt aufholt und auch weiß, Mensch, da, also falls ich mein nur, ich habe nämlich vergessen, das mal zu erwähnen in meinen sozialen Medien übrigens, die
Ach so,
letzte Folge.
Ja, haben wir schon gemerkt.
Ach Gott, da war ich irgendwie überfordert. Das war zwischen diesem, in der Weihnachts- und Silvesterphase.
Zwischen den Jahren.
Genau, und da ist halt, da war ich irgendwie mit mir selbst beschäftigt.
Die Zahlen sind doch in den Keller gegangen, ne?
Ja, deswegen muss ich das hier nochmal meinem Gewissen
3%
beruhigen.
Klickzahleneinbruch.
Und dann war ja irgendwann zu spät, wie du sagst. Ne? Aber ja. Eigentlich hätte ich auch nur, vielleicht
Longtail.
Machen wir nochmal ein Best-of letzte Folge. Naja, die Leute gucken da nochmal rein.
Gefälligst.
Und ignorieren oder gehen nochmal einen Schritt zurück mental. Wie war das, als wir zwar wussten, wir würden irgendwie neu wählen, als wir noch so einer besinnlichen, winterlichen Weihnachtszeit waren, aber noch nicht wussten, was die letzte Woche passiert ist. Das, da kann man sich auch mal zurückversetzen und dann
ein
schönes Quiz.
Nvidia-Aktieneinbruch?
Das zum Beispiel nicht.
Wie viel Geld habt ihr verloren?
Gar nichts.
Gar nichts? Carsten, wie steht es um dein Portfolio?
Was? Nvidia? Was denn passiert?
Hallo erstmal, hallo. Hi. Carsten, nachdem
Robert,
uns Anja nicht begrüßt hat.
Nö, mal, ich wollte auch noch nicht, ich wollte eigentlich, die Überleitung war so.
Achso, du warst noch in deiner,
genau.
Okay, sorry.
Was alle jetzt vielleicht bemerken, an meiner Stimme und auch gleich an Carstens Stimme, es ist ungewöhnlich früh, dass wir hier zusammensitzen, für das, so wie wir sonst.
Früh nach einem Heimspiel von Union, was uns ganz gut gefallen hat, hallo.
Genau. Hallo Carsten. Hallo Carsten. Hallo Robert, wie war denn dein Spieltag gestern?
Mein Spieltag war...
Aha, du warst nicht im Stadion, das hört man an deiner Stimme.
Zu Hause.
Na toll. Ja. Wegen dir haben wir nur unentschieden gespielt.
Ich glaube auch, dass es an mir lag.
Deswegen kannst du uns jetzt auch, weil wir unsere Stimmlein ein bisschen schonen müssen.
Das ist super für einen Audiopodcast, den wir hier aufnehmen.
Kannst du uns jetzt von der
Dass ihr heute nicht reden wollt.
Also Carsten hat ja andere Aktien.
Machst
du in Rüstungs-
Ich mache Stadionaktien.
Stadionaktien sind ja eigentlich, das ist sicherer.
Ja.
Das ist auch die Frage.
Freue ich mich auf die Gewinnausschüttung.
Wertanlagenmäßig ist das vielleicht, naja, ein anderes Thema. Ich war letzte Woche, war ich in der Mittagspause in meinem Lieblings-Shawarma-Laden und da sind, das ist am Ostkreuz hier in Berlin, wem das was sagt, und da sind so auch ganz viele Büros drumherum, ne? Und da gibt es tatsächlich noch so Mittagsangebote, also wie man das früher so kannte, ne? So Getränk und Essen für jetzt
Lunch.
Mittlerweile nicht mehr 5 Euro, aber so günstiger als sonst. Und deswegen gehe ich da immer ganz gerne mal hin, wenn ich die Schnauze voll habe von den Kollegen und auch mal alleine Mittag essen will. Und
das
dann,
ist da immer.
Manchmal. Und dann sitzen da ganz viele Leute aus den umliegenden Büros auch gerne mal und dann unterhielten sich so zwei mit Hemden und nicht Anzug, aber so schon ein bisschen so Casual Friday mäßig aufgemacht, ne, wo ich ja immer denke, oh, Büroleute. Ohne zu wissen, dass ich auch so jemand bin mittlerweile wieder, ein Büromensch. Die unterhielten sich dann an meinem Nebentisch relativ lautstark darüber, wie viel Geld sie gestern verloren haben mit Nvidia. Und ich dann, da habe ich dann so gedacht, so, ein Glück investiere ich nicht in reine Aktien und weil sonst wäre Nvidia auch in meinem Portfolio gewesen und ich hätte auch Geld verloren.
Aber du hättest da auch eine Zeit lang sehr viel Geld gewonnen.
Das
also
richtig,
gerade
ja.
Die letzten Jahre ist
das
ja
stimmt.
Nach oben.
Ja. Ja, Nvidia hat 600 Milliarden Euro verloren. Einem
600
Tag.
Milliarden?
Ja, Marketkapital.
Das sind doch das ist kranke gut, Summen.
Ja, die waren davor so wertvoll wie alle anderen Aktien darunter und jetzt ist wieder Apple diejenige, die sagen kann, wir sind die wertvollsten der Welt. Ja, die haben ordentlich daneben und das alles nur, weil irgend so eine, ich weiß nicht, ob das so ein Startup ist, aber irgendwie so eine kleine Softwarebude, so eine chinesische Softwarebude gesagt hat, guck mal hier, das, was ihr mit AI macht, das können wir in billiger. Das war total, also und dann haben alle gesagt, oh, wenn die das jetzt in billiger können, dann braucht ja die Welt nicht mehr die ganzen Nvidia-Chips, die teuren, ne?
Und tschüss.
Ja.
Es ist krass, dass es eigentlich so einfach geht. Vor allem war da gestern, habe ich dann noch gesehen, dass noch eine andere Chipsbude kam.
Das war hier Pringles, ne?
Und gesagt hat, und wir sind auch noch mal schneller als die aus China. Ja. Aber ich glaube, da ist nichts passiert dann großartig, ne?
Das war alles schon eingepreist. Ja, ja, ich glaube, das große Problem war, also was ja davor, ich glaube, war das noch eine Woche davor, war ja diese große Ankündigung von Project Stargate. Habt ihr das mitbekommen in den USA?
Mm-mm.
Nee, das war ja als Trump, ne, der unser Gottkaiser, der sich dann hingestellt hat mit Sam Altman von OpenAI zusammen und haben eine 400 Milliarden Investitionsprojekt über die nächsten 4 Jahre angekündigt in AI und die Vorreiterrolle der USA zu stärken, bla bla bla. Und inklusive einer Investition von 100 Milliarden in Infrastruktur in Texas, wo ich auch gedacht habe, was baust du denn für 100 Milliarden in Texas? Also das ist ein Atomkraftwerk und eine Chipsfabrik, ne, ja. So nach dem Motto. Und das ist ungefähr in dem Stil, in der Größenordnung ist das. Wo ich dann auch schon dachte, so, das ist aber eine ganz schön teure Wette darauf, dass keiner irgendwann mal um die Ecke kommt und sagt, das brauchen wir alles nicht. Und eine Woche später kam jemand um die Ecke und hat gesagt, das brauchen wir alles nicht. Mhm. Und dann brach das alles ziemlich, ziemlich krass ein. Also unabhängig davon, dass
das
da natürlich…
Das ist die Nummer, wo auch Elon Musk und Trump schon das erste Mal aneinander geraten sind. Mein neuer Freund Elon Musk.
Ja, dein neuer Freund, ja.
Weil er gesagt hat, alles Quatsch.
Ne, ich glaube… Das war aber schon, das ist schon länger her, dann, okay. Wenn, also, das, der ist ja selber mit seinem, wie heißt das Ding, was er da hat, Grok, ne, dieses komische KI-Tool, was er da in Twitter eingebaut hat, genau, na, das ist, aber es ist auf eine Art interessant, weil es natürlich, also, es ist ja absehbar, sag ich mal, dass so entwickelt sich ja Software, ne, dass du halt, nie davon ausgehen kannst, dass das, was du gerade hast, wo du deine Vorreiterrolle hast, ne, wir erinnern uns an MySpace, wir erinnern uns an, keine Ahnung, StudiVZ und so, dass das Bestand hat, ne, dass das irgendwie, und sie haben es ja immer noch nicht hingekriegt, also OpenAI jetzt spezifisch, ihr Produkt rentabel zu machen, im Sinne von, wir verdienen damit viel Geld, sondern die verbrennen ja immer noch Investorengeld, im Wesentlichen Wall Street Geld. Und jetzt kommt China, oder nicht China selber, aber halt so ein Startup um die Ecke und sagt, die ja, glaube ich, irgendwie eine Marketingagentur sind eigentlich und das einfach nur so nebenbei gemacht haben, wir können das viel billiger. Was auch so ein bisschen Romantik und ein bisschen so Marketing ist, weil so viel billiger, also es war viel billiger, ihr Modell zu trainieren, aber sie haben es trotzdem, weil es gibt ja diesen Importstopp, für Nvidia, für die teuren Nvidia-Chips, ne, die OpenAI und Google und Apple und so bekommen, die dürfen ja nicht nach China importiert werden. So, und jetzt gibt's ja diesen Umweg über die umliegenden Länder, sag ich mal, die da bei China um die Ecke sind, die diesen Importstopp nicht haben. Und da gibt's wohl einen relativ aktiven Schwarzmarkt, sag ich mal, um die da, also es gibt diese teuren Chips, die halt für AI und für dieses Trainieren gut geeignet sind, gibt's auch in China. Ist jetzt nicht so, dass die da keine haben, aber nicht in der Größenordnung. Und ja, das ist jetzt halt so, jetzt müssen sie halt was einfallen lassen, ne? Und wenn man sieht, dass OpenAI sagt, unser teuerstes Modell, was jetzt so das ist, was dieses DeepSeek wohl zumindest rangekommen ist. Da verlangen die, glaube ich, $200 für den Access dazu. Und die stellen das einfach mal so frei ins Internet und sagen so, hier, nehmt, könnt ihr halt selber hosten, macht, unterhaltet euch miteinander. Und jetzt sind die natürlich ein bisschen am Arsch. Jetzt müssen wir erstmal sehen.
Jetzt habe ich gedacht, du hast dein ganzes Geld halt auf diesen China-Shop irgendwie.
Brauche ich ja nicht, ist ja auch Open Source. Kann ich mir runterladen, selber hosten. Und dann OpenAI die Deutschland-KI endlich an den Start bringen. Ich werde jetzt der deutsche Elon Musk.
Da freue ich mich schon drauf.
Also Elon Musk ist ja manchmal deutscher, also so oft wie der sich hier zu Deutschland und auch äußert und auch in Deutschland rumrennt, denke ich auch manchmal, ist der eigentlich auch nochmal zu Hause?
Der hat ja kein Zuhause, oder?
Hat er nicht, ne?
Der hat doch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber der lebte doch eine Zeit lang in seinem komischen
Raumschiff.
Flugzeug tatsächlich oder so. Irgendwie war da so ein, dass der kein Zuhause in dem Sinne hat.
Der hat so irgendwo so einen kleinen Planeten, von dem wir alle nichts wissen, wo er immer in seine Rakete steigt und dann dahin fliegt und dann sitzt er da oben und denkt, er hat die Weltherrschaft oder ist kurz davor. So ein Pinky und Brain mäßig.
Mhm. Ja, so eine Art. Es ist nur die Frage, wer ist er? Ist er Pinky oder ist er Brain?
Ja, ich weiß auch nicht genau.
An manchen Tagen so, an manchen Tagen so.
Das ist beides.
Ja.
Apropos Trump. Ich habe mir auch gedacht, ey, wenn der da seinen eigenen kleinen, da sein Internet-Taler macht, ne? Sein Bitcoin sein Trump-Coin.
Ja.
Geht, also ist das nicht ein bisschen, wenn Olaf Scholz jetzt mal einem sagen würde, ich mache jetzt einen Scholz-Coin, das muss da irgendwelche Gesetze geben, dass du sowas nicht machen kannst.
Naja, klar, es gibt, also die haben ja die Regel, Emolument Clause heißt das auf Englisch, ich weiß nicht, wie da die Übersetzung wäre, dass du nicht profitieren darfst von öffentlichen Ämtern. Also auch wenn du Präsident bist, du darfst halt nicht, also das war ja, als er das erste Mal Präsident war, musste er sich ja so ein Schreiben ausstellen lassen von all seinen Konzernen, dass er halt nicht mehr im Vorstand sitzt, dass er keine Kontrolle darüber aushebt und so, aber das ist ja mittlerweile alles, interessiert er keinen mehr. Mhm. Ist ja alles egal. Da ist so viel Scheiße in den letzten vier Jahren in seiner Präsidentschaft passiert und jetzt auch im Vorfeld und das, was er jetzt gerade alles macht, das ist, glaube ich, das Letzte, wofür sie sich jetzt im Moment interessieren. Das ist ja auch die Taktik, ne? Dass er einfach so viel Unsinn, also Unsinn in Anführungsstrichen, macht, dass er einfach, dass niemand hinterherkommt, irgendwas aufzuarbeiten oder irgendwas irgendwie ihn für irgendwas dran zu kriegen, weil so viel passiert, da ist er einfach so, ja, hier. Und theoretisch ist es illegal, er dürfte das eigentlich nicht. Ich weiß aber nicht, dieses hat er ja noch vor der Amtsübernahme, also vor der vom Amtseid sozusagen auferlegt, sodass er auch dann jetzt, also er hat es nicht während seiner Amtszeit gemacht, technisch gesehen. Ne? Aber ja, also wenn Olaf Scholz morgen mit Scholz-Coin um die Ecke kommt oder so, dann glaube ich, werden die Stimmen relativ laut, die ihn dann doch mal zu einem Rücktritt überreden wollen würden. Also nicht, dass es jetzt noch was bringen würde, aber das wäre, glaube ich, was anderes. Aber das ist auch so ein Ding, ne? Das ist der Präsident und die First Lady der Vereinigten Staaten. Noch vor dem Amtseid bringen sie noch so einen Pump-and-Dump-Coin, um ihre Anhänger nochmal zu betrügen.
Ich kann das alles irgendwie, also wie du sagst, es kommt so viel, jeden Tag ist da irgendwie so eine Meldung und dann, also man ist ja so richtig erschöpft.
Ja.
Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute, die das eben, was du gerade beschrieben hast, in den USA eigentlich sich darum kümmern, dass das mal alles dann aufgearbeitet und bestraft oder irgendwie halt erledigt wird im demokratischen Sinne, dass die auch irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Der spaltet uns ja jeden Tag mit einem neuen Scheiß zu.
Ich glaube, die Taktik muss einfach, also nicht, dass wir jetzt irgendwie die Taktik für sich uns für USA-Regierungsmitarbeiter ausdenken müssen, aber ich glaube, die Taktik muss einfach sein, wenn der mal irgendwie da irgendwie einen Tag hat, wo er 100 Executive Orders irgendwie unterschreibt in seinem komischen, so, wo er dann immer alles in die Kamera hält und so. Einfach ignorieren, weil und einfach dagegen klagen. So. Und irgendwann in zwei Jahren entscheiden dann die Gerichte, ob es wirklich rechtmäßig war und dann kannst du dich immer noch dran halten. Bis dahin, egal. Das anders geht's nicht, weil es einfach zu viel. Jetzt heute habe ich gelesen, aber ich bin ja auch auf einer sehr strengen Mediendiät, was die Nachrichten aus USA angeht, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme und einfach nicht kann. Ich kann nicht mehr.
Man kommt einfach nicht mehr hinterher, wenn man den Anschluss
hat. Ich hatte ja, nachdem diese Wahl dann da vorbei war, habe ich gesagt, okay, USA, ihr macht jetzt mal vier Jahre, wir sehen uns, so wie Brexit, ne, hatte ich ja auch schon mal erzählt. Ihr macht jetzt euren Scheiß, könnt ihr alles ausbaden, ich interessiere mich erst wieder für euch, wenn ihr irgendwie wieder normal seid. Und dann können wir wieder reden. Aber so. Und heute habe ich einen Schlagzeil gelesen, dass die Bauern in Kalifornien sich jetzt darüber beschweren, dass das zu viel Wasser ist. Also hat er sich doch vorgestern darüber gebrüstet, dass er jetzt endlich die Dämme geöffnet hat und jetzt das Wasser läuft, was totaler Bullshit ist, ja, wegen der Waldbrände in L.A., hat er ja immer gesagt, so, wir müssen nur die Dämme aufmachen und das Wasser endlich wieder laufen lassen.
Einfach fluten.
Genau.
Die Stadt
fluten.
Ja.
Und jetzt hat er das wohl gemacht, per auch wieder Executive Order, bla bla. Und jetzt haben sich die ersten Bauern beschwert, dass es zu nass ist, dass die Ernte in Gefahr ist sozusagen.
Da muss man überlegen, dass der Präsident des Landes die eigene, also das eigene Bruttoinlandsprodukt ist, das doch dann auch durch die Landwirtschaft eben da einfach kaputt macht.
Ja.
Ja. Na, und halt durch seine komischen Strafzölle, ne, wo er auch bis heute, sein Lieblingswort für diese Amtsperiode ist ja Zölle, ne, die Tariffs, die er da jetzt irgendwie an, wo er auch immer, also ich bin ja immer nicht so sicher, ob er es einfach wirklich nicht versteht oder ob er einfach schlicht lügt, ne, weil er, so wie er das hinstellt, funktioniert das ja alles nicht, was so seine Strafzölle da angeht, die jetzt gegen Kanada, das schlimmste Land der Erde.
Ja. Ich glaube, der denkt, das ist wie so ein, der sieht das alles wie so ein Brettspiel, also das, weil ich glaube, er ist mich wirklich zu dumm, auch ein bisschen um diese ganzen, also gerade um die Komplexität und auch das ganze, das System Demokratie und auch Kompromissbereitschaft, das hat, also
hat er ja nicht.
Ne, weil er ist ja eher ein Diktator. Und genau so ist es, aber so, glaube ich, so hat er das, so denkt er auch, so läuft es in der Welt, dass man als Regierender, er ist aber kein Regierender in meinen Augen, sondern eben so ein Führertyp.
Ja.
Und der denkt halt, das ist wie so ein Brettspiel, meinetwegen auch Monopoly und Risiko und alles in einem. Und der geht da mit seinen Figürchen dann über das Brettspiel und sagt, so, jetzt bin ich hier lang, jetzt kassiere ich hier, jetzt gehe ich da und dann hole ich mir hier noch was und keiner greift mich an, weil ich nehme ja das Geld, was ich kassiert habe, investiere es hier in die Rüstung, was auch immer. Irgendwie, ich glaube, der denkt wirklich, der ist wie auf so einem Spielfeld unterwegs. Und nur er.
Nur er, das ist das
und,
Wichtige.
Und also nicht, dass es eben vor allem darum geht, auch mal Diplomatie im Prinzip. Also dass es ja dass nicht nur die USA gibt, sondern auch alles andere und dass es alles zusammenhängt. So schätze ich den, so vom Gehirn, seine Arbeitsweise, Struktur, so, ja, der spielt da so ein Brettspiel.
Ja, es ist einfach absurd zu sehen.
Und denkt halt, dass es so funktioniert, ja. Genau.
Dass der dann hingeht und sagt, okay, 25% auf alles, was aus Kanada kommt, so jetzt erstmal, und dann aber nicht versteht, dass das ja Kanada nicht bezahlt. Also das ist ja nicht so, dass Kanada irgendwie oder die kanadischen Firmen, die da irgendwas exportieren in die USA, dadurch irgendeinen Nachteil hätten, außer vielleicht, dass ihre Exporte ein bisschen zurückgehen, weil halt sich die Leute, die Importeure in den USA das nicht mehr leisten können. Aber die bezahlen es ja und geben es ja dann auch weiter an die Leute, die ihn gewählt haben.
Ja.
Und entweder versteht er das nicht tatsächlich, was ich nicht glaube, weil er ist zwar doof, aber ich glaube nicht so doof, hoffe ich zumindest, für die USA in erster Linie, aber dass er, oder er lügt, ne? Das sind ja die zwei Optionen und da habe ich immer noch nicht rausgekriegt, was der Fall ist.
Und ich glaube aber, ihm ist auch, der ist ja auch jemand, dem, selbst wenn er lügt, weiß er nicht, dass er lügt, also er glaubt immer an seine eigene Wahrheit.
Psychopath?
Ja.
Soziopath?
Ja.
Ja, genau. Also 4 Jahre reden wir mal nicht drüber.
Reden wir nicht mehr über die USA.
Die nächsten 4 Jahre.
Und dann gucken wir mal, ob in 4 Jahren nochmal Wahlen sind. Er hat ja schon gesagt,
genau.
Er wäre geehrt, noch eine dritte Amtszeit zu haben.
Wahrscheinlich, ja. Genau. Wahrscheinlich ist da eh alles, genau, dann gibt es da
Vorbild,
gar keine Wahlen,
Vorbild
keine freien
Putin.
Wahlen mehr.
Ja. Sein Buddy.
Zum Glück ist hier in Deutschland alles
tippitoppi. Zum Glück
genau.
Ist in Deutschland, haben wir keine
wir
Probleme.
Über Deutschland reden.
Oh, ja, was macht man aus so einem Typen, ne? Merz. Hab ich auch, also unabhängig mal von der ganzen, ich meine, wir müssen, glaube ich, nicht drüber reden, dass dieses Manöver mit seiner komischen, das war ja nicht mal eine Abstimmung. Also natürlich war es eine Abstimmung, aber sein komischer Antrag da, dass das einfach sich nicht gehört und die Faschisten der AfD in keiner Weise irgendwie eine Mehrheit liefern dürfen für eine demokratische Partei. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Das versteht sich von selbst. Außer man heißt Friedrich Merz anscheinend. Aber ich, wenn man sich mal davon loslöst, rein wahltaktisch, wie das dumm kann man eigentlich sein? Ja, also ich verstehe nicht, wie man, also ich verstehe ja, dass er, ich habe neulich ein Video von Zeit Online gesehen, wo sie Gysi interviewt haben. Der hat das, glaube ich, relativ gut zusammengefasst, dass Friedrich Merz einfach von Angela Merkel gekränkt wurde und jetzt versucht, sein Ego aufzubauen, dass er das auch kann, sozusagen.
Aber genau, die grundsätzliche Kränkung, die schon immer da ist, weil er ja nie der Kanzlerkandidat war und so, dieses, was er immer schon sein, also dass überhaupt nochmal diese Position jetzt aber weil sie hat ihm ja nochmal jetzt vorgestern oder irgendwie so.
Da musste ich auch dran denken, als sie dieses Interview gegeben hat, wo sie gesagt hat, dass das falsch war, wo ich dann dachte so, okay, das Erste, was Angela Merkel aus dem Ruhestand öffentlich wieder sagt, ist, Friedrich Merz ist ein Idiot.
Ja.
War richtig so eine Ohrfeige, man hat so Schallern hören.
Richtig, ja. Wo ich dachte so, oh Gott, der arme Kerl, also in der Art, ne? Also ich gönn's ihm und er hat's auch wirklich verdient, aber es ist wirklich nicht einfach, ne? Über Jahre Jahre ist er immer der Idiot gewesen, der dafür herhalten musste zu sagen, guck mal, es kommt ja keiner, der außer mir Kanzler kann für Angela Merkel. Ne? Wen wollte er haben? Diesen Idioten von Friedrich Merz? Ist immer er gewesen, der vorgehalten wurde. Und jetzt ist er's und jetzt ist er Kanzlerkandidat und jetzt kommt Angela Merkel aus dem Ruhestand und sagt, guck mal, ich hab's euch ja gesagt, der ist ein Idiot. Das muss schon hart sein.
Selbst meine Freundin Alice hat das ja gesagt.
Ja.
Der ist ja voll doof.
Ja, na gut, aber die macht halt ein anderes Spiel noch. Ne?
Ja, aber wen haben sie denn dann irgendwie mit dem so?
CDU?
Ja.
Nee, achso, du meinst die AfD?
Die AfD, genau.
Ja, ja jetzt irgendwie, ich glaube, deren Spiel ist einfach im Moment irgendwann zu warten, dass sie die absolute Mehrheit haben. Und nicht so sehr auf einen Koalitionspartner zu bauen, weil ich glaube schon, dass die auch verstehen, also sagen wir mal so, ich bin mir nicht sicher, dass Friedrich Merz in dem Zustand nicht mehr nicht mit der AfD zusammengehen würde, also dass wir nicht eine schwarz-blaue Regierung eventuell haben könnten, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, die rechnen nicht damit. Ja. Also wie gesagt, rein wahltaktisch, ne? Wär's blödsinnig von denen davon auszugehen, dass sie irgendwie jetzt nach dieser Wahl an der Regierung beteiligt sein werden. Das wird eine große Koalition werden. Ich vermute, Friedrich Merz wird Kanzler werden, trotz dieser Aktion jetzt letzte Woche. Also könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass das ihn so viele Stimmen kosten wird, weil dieses komische Zustrombegrenzungs, wie auch immer,
da Gesetz.
Gesetz packt oder was auch immer. Gesetz ist es ja nicht, ne? Aber ja. Vereinbarung, wie auch immer man das nennen will. Das hat ja laut den Umfragen doch eine Mehrheit in der Bevölkerung. Nur weil jetzt irgendwie da Zehntausende dagegen auf der Straße waren und sich alle darüber zu Recht empören, dass man das nicht mit der AfD beschließen darf. Der Grundsatz ist, hat eine Mehrheit im Moment in Deutschland.
Eben, und es checkt ja auch, also beziehungsweise macht sich dann die Mühe, das alles, diese ganzen Gesetzesvorschläge wirklich auch zu analysieren. Genau, was so stimmt, die meisten oder diese Zustimmung kommt ja von, hört auf damit, da so viele Leute ins Land zu lassen.
Genau, weil dann wird alles besser.
Und genau, dann geht's uns hier besser. Und dann haben wir eben nicht mehr die Messerattacken und die Toten hier und dieses und jenes und Amokfahrten und so. Das ist ja das Begrenzte und alles, was darüber hinausgeht, ist ja zu komplex und auch zu zeitaufwendig, ja. Zu hinterfragen und sich damit zu beschäftigen, was ich auch ein bisschen da kann man natürlich auch nachvollziehen. Man will ja einfach nur, glaube ich, durchschnittsdeutsch denken, so, ja, ich möchte, dass das hier gut ist und dass allen ist gut. Keine Ahnung.
Es ist aber ja auch nicht verkehrt. Also ich finde das ja gar nicht mal
genau,
so schlimm.
Genau, das ist eben nicht verkehrt. Aber deswegen, das wirst du wahrscheinlich recht haben, weil es geht immer noch darum, dass alle die Wahrnehmung haben, dass wir durch die Zuwanderung oder wie auch immer oder durch Menschen, die hier leben, die eben vielleicht, ach, was auch immer, wie sie sich das da alles schönreden, dass wir dadurch irgendwie bedroht sind und unsicher sind und dass wir ein Sicherheitsproblem haben und deswegen so. Und das wollen muss, und dieses Gefühl muss aus den Leuten halt irgendwie weg. Und das, ja. Wie das geht, weiß ich auch nicht.
Ich glaube auch gar nicht mehr, dass es tatsächlich verkehrt ist. Also das Gefühl, dass wir in, sagen wir mal, unsicheren Zeiten leben. Jetzt nicht, dass wir hier als Deutschland gefährdet sind durch die Migranten oder die Flüchtlinge, die hier leben oder so, sondern einfach, dass die Zeiten unsicher sind, das ist ja gar nicht ein verkehrtes Gefühl.
Genau.
Und ein Symptom dieser unsicheren Zeiten sind auch Migranten und Flüchtlinge, die weltweit einfach Zuflucht suchen, weil in ihren Ländern halt Krieg herrscht oder in ihren Ländern, Hunger. Wenn wir jetzt irgendwie, genau, wenn wir irgendwie an Afrika denken oder so, Armut herrscht und Hunger und Klimawandel Auswirkungen, das Land einfach unbelebbar machen so. Und das sind halt Symptome dessen, dass wir dann wiederum als in Anführungsstrichen Angst oder Unsicherheit zu spüren bekommen, dass das dann nichts mit den Menschen zu tun hat, die dann wirklich kommen. Das ist halt eine Transferleistung, die jeder für sich erbringen muss. Und genau in die Lücke kommen ja dann Faschisten und sagen, wenn wir die nur loswerden, dann ist alles wieder wie vorher.
Genau, das meine ich ja.
Ja. Ich weiß, dass du es meinst. Aber ich sag dir, ja. ich will bloß nicht, ich mag immer nicht, wenn man den Leuten, die quasi jetzt nicht überzeugte Faschisten sind und Protest wählen, auch wenn das in meinen Augen, ja, es ist eine dumme Wahl, aber das Gefühl ist ja trotzdem da, ja. Was die haben. Ne? Und das Gefühl ist valide, weil ich glaube schon, dass wir relativ, dass wir in vielen, vielen Krisen stecken, weltweit, nicht nur Deutschland. Und das Gefühl, was die Leute haben, dass wir in vielen Krisen stecken und dass sie, dass tatsächlich auch nicht, vielleicht nicht die Existenz, aber unser Reichtum bedroht ist, sag ich mal. Ja, das ist valide und das ist so.
Das ist ja ein Gefühl, was ich auch durchaus habe, gerade eben, wenn genau. Man sich anguckt, wie die Wirtschaftsleistung sinkt und so weiter. Aber ich würde doch wirklich im Leben nicht den Zuwanderern
die Schuld dafür
geben. Genau. Also die Ursache ist doch wirklich, also wirklich ganz genau. Also das finde ich halt so eigenartig, zu glauben, dass wenn wir mehr Menschen abschieben, Und irgendwie, also ich kann es halt alles gar nicht besser. So richtig verstehen. Dann sind wir halt, dann sind unsere Kinder sicherer vor Angriffen. Und dann geht's uns generell, also ich verstehe immer nicht so richtig, aber das scheint so ein krasses Argument auch zu sein, statt halt auch, wenn jetzt die AfD eigentlich wirklich sagen würde, wir schaffen das, dass es dem Deutschland wieder gut geht im Sinne von wirtschaftlichen Aufschwung, wenn wir haben interessante Ideen, indem wir das und das machen wollen, damit wir hier wieder mit dem Wirtschaftswachstum nach oben und die Inflation nach unten. Dann würde ich sagen, aha, das sagt mir ja sonst vielleicht keiner so.
Dann legt mal da.
Ja, genau. Aber, dann wird es schwierig.
Genau.
Genau, aber dann zu sagen, na egal, ja, gut.
Es ja, ist, aber es ist halt, was halt, glaube ich, der größte Knackpunkt ist, und ich weiß halt immer nicht, wie weit da tatsächlich sowas wie, und das ist auch wieder so eine einfache Schuldzuweisung, sowas wie Social Media und so diese ganzen Entwicklungen der letzten 20 Jahre da Schuld in Anführungsstrichen dran haben. Es gibt halt keinen Diskurs mehr. Ne? Du hast halt, ich glaube, was du gerade gesagt hast, wir haben ja alle dasselbe Gefühl. Ne? Also selbst der AfD-Wähler und ich, wir teilen das Gefühl, dass es gerade irgendwie nicht gut ist. Mhm. Sagen wir mal, so diffus. Ne? Mhm. Wie auch immer man das, welche konkreten Probleme man dann auch immer im Einzelnen hat. Aber das diffuse Gefühl von, da ist gerade was arg in Schieflage, global, in Deutschland und so, da teilen wir ja alle. So, und jetzt haben wir alle unterschiedliche Meinungen, wie man das löst. Der AfD-Wähler sagt halt, die AfD hat super Ideen, auch wenn er sie im Einzelnen dann nicht benennen kann, weil sie haben sie nicht, aber er hat halt das Gefühl, dass die AfD super Ideen dafür hat. Und ich sag, die Partei, die ich vielleicht wählen werde, dann bei der Bundestagswahl, hat vielleicht die besseren Ideen dafür. So, das ist ja das normale Demokratieverständnis. Mhm. Und es gibt aber keinen Diskurs mehr, zumindest in weiten Teilen der Bevölkerung, wo ich oder der AfD-Wähler zusammenkommen können und Ideen austauschen von, guck mal, wollen wir nicht so machen. Und der AfD-Wähler sagt, guck mal, wollen wir nicht so machen? Und dann reden wir darüber und am Ende gehen wir vielleicht mit mehr Wissen beide an die Wahlurnen und machen eine andere Entscheidung oder auch nicht. Mhm. Das ist ja der normale Weg. Und den gibt's einfach nicht mehr. Weil auf der rechten Seite, sag ich mal, sind halt alle, nö, hier die Woken, linksgrün, versifften, bla bla bla, ne? Die wollen uns ja bloß die Currywurst wegnehmen. Und wir sagen, aber ihr, deswegen wird ihr jetzt Faschisten. Ja. So, weißt du, das ist so, da ist einfach ein ganz großer Konflikt da, den man, glaube ich, auch nicht mehr lösen kann in dieser
aber
Generation.
Aber weil der Diskurs ja jetzt auch im Wahlkampf auch in den Medien ja gar nicht wirklich stattfindet, weil, ne, weil es diese Duelle oder diese Konfrontationssendungen oder die Diskurssendungen, klar, es gibt die immer gleichen Talkshows und so, aber ja. Ich habe gerade das, wo dann wahrscheinlich auch mal andere Leute einschalten, die nicht jeden Abend irgendwie so eine Talkshow gucken wollen, sind ja schon diese Duelle. Wahrscheinlich, Vermutung. Und da sagt dann, kann ich auch alles nachvollziehen, aber auch wo man so denkt, da sagt dann Robert Habeck, aber nee, mit der Alice Weidel will ich nicht da zusammenstehen.
Und hat ja auch keinen Sinn.
Hat auch keinen Sinn, aber das wäre ja vielleicht trotzdem der Moment, wo die Leute ja einschalten und sagen, oh, du tötest mir mal an.
Wäre es vielleicht, aber du weißt ja, was passiert. Also Alice Weidel steht dann da und lügt.
Genau.
So, und sie macht dann genau den, Entschuldigung.
Nee, also gut, und keiner lässt sie ausreden. Das ist ja halt immer ganz, ganz schlimm, wenn du dann noch so soziale Netzwerke mal irgendwie da, dir anguckst, die Kommentare. Niemand lässt Alice Weidel ausreden und sie hat so gute Ideen und Dinge.
Sind die guten Ideen mit uns im Raum?
Ist doch toll, dass sie unterbrochen wird, wenn sie Scheiße labert.
Genau. Und das ist halt, da sind wir wieder bei Trump. Das ist genau das Trump-Spiel, der Spielplan von Trump. Einfach so viel Scheiße erzählen, dass keiner mehr hinterherkommt in der Live-Sendung und danach interessiert es ja keinen mehr, sie zu korrigieren. Das ist genau das System. Und dann brauchst du es auch nicht einladen.
Das mache ich jetzt auch. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie nicht meine Ideen.
Auf Arbeit, meinst du?
Lässt mich ja keiner ausreden, aber ich habe so tolle Ideen.
Genau.
Und dann manipuliere ich alle deswegen.
Dann
ja,
sagst
genau
du,
wie Anja, der verkehrt. Das ist Quatsch. Ich
und wenn sie, dann sagen, na dann erzähl doch mal Anja, dann sagst du, ne, wir doch immer abgeschmettert.
Genau. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Also wirklich, ich hör mir doch gar nicht zu.
Genau. Ja, das ist eine effektive Taktik.
Och, nee, ey. Wie kann man nur?
Es ist keine Taktik, die irgendwas voranbringt, aber für dich persönlich ist es effektiv.
Ja, aber das ist ja Quatsch.
Ja.
Der ist ja Quatsch. Aber da merkst du halt auch, dass jemand, der so arbeitet und an der Macht, die Macht anstrebt, der auch kein Demokratieverständnis hat.
Nee, wollen sie auch nicht haben.
Ja, wir leben in einer Demokratie, verdammt.
Ja, aber das wollen sie ja nicht. Also die Leute hier.
Dann sollen sie nach Russland gehen.
Bernd Höcke und Weidel und so, wie gesagt, die wollen ja keine Demokratie. Das ist ja ihr erklärtes Ziel, also natürlich nicht offiziell, ne, aber alles, was sie tun, man muss sie ja daran messen, das, was sie tun, weil das, was sie sagen, ist ja ganz klar gelogen. sieht man ja an ihren Ideen, in Anführungsstrichen. Und das, was sie tun, ist Demokratieabbau. Und da kann ich ja auch nicht sagen, okay, da mit den Mitteln der Demokratie kannst du da wahrscheinlich nicht viel ausrichten dagegen. Da hilft nur AfD-Verbot und dann gucken wir mal.
Genau, da müssen muss das halt das Verfassungsschutzdingens Gerichtsleute klären.
Genau, die Verfassungsschutzdingens, die mal alle Verfassungsschutzdingens Gerichtsleute unter unseren Zuschauern, macht mal, klärt mal.
Also ich habe schon Briefwahl beantragt. So.
Bis wann ist denn das? Ich muss noch.
Was ist denn mit dir, Anja? Du hast ja gesagt, du möchtest dich schick machen am Wahlsonntag und ins Wahllokal gehen. Was passiert?
Ist normalerweise.
Bist du jetzt erwachsen?
Ich habe einmal schon Briefwahl machen müssen, weil ich nicht da war bei der Abgeordnetenhauswahl. 2006, glaube ich, war das. Da war ich auch im Oktoberfest. Naja.
Ja, Prioritäten.
Ne? Ja, da war ich noch jung. Aber jetzt habe ich, möglicherweise bin ich an dem Wochenende doch in Hamburg und ich habe irgendwie so überlegt, falls ich morgens, am Sonntagmorgen in Hamburg aufwache und denke, ach nee, bleib noch liegen. Dann habe ich wenigstens.
Ach so, du wärst dann sonst aus Hamburg nach Berlin gekommen, hättest dann gewählt, aber wenn du dann.
Ja. Wenn ich aus irgendeinem Grund denke, nö.
Hier ist auch schön.
Ich bleib lieber hier bei meinen Freunden, während ich die Ergebnisse abends angucke und nicht alleine.
Das stimmt. Das wird wahrscheinlich nötig, ja.
Nee, aber deswegen habe ich tatsächlich jetzt mal Briefwahl beantragt. Und mal gucken.
Das ist auch sinnvoll.
Ob ich das dann so mache.
Lieber so, als dann nicht wählen.
Solange es in Deutschland nicht so eine Buttons gibt wie in den USA, ich war wählen.
Würdest du deswegen dann ins Wahllokal gehen?
Klar.
Okay.
Ich mag das auch, ich finde das schon toll. Ich mag dann da, dass man geht dann da rein und saugt so ein bisschen den Spirit da auf und guckt sich die Leutchen
den
an.
Den Spirit der gelangweilten Wahlhelfer.
Ja, und guckt, wie viele sind auch da, wie wenig oder welche. Ja, ich finde das schon eigentlich immer.
Das heißt, du hättest gern mehr Anerkennung, wenn du aus dem Wahllokal rauskommst.
Ja, ja. Ich möchte einen kleinen Blumentopf auch geschenkt kriegen oder so. Oder
okay,
irgendwie eine kleine Ehrenbürgernadel oder so.
Ehrenbürgernadel fürs Wählen? Wow.
Nee, irgendwie so eine Zuckerwatte oder so.
Eine Zuckerwatte. Oder?
Ja. Das ist aber ein sehr krasses Spektrum zwischen Ehrenbürgernadel und eine Zuckerwatte.
Aber irgendwie so
für eine Zuckerwatte würde ich es auch tun.
So ein, hey, hier, hast du was? Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. So, weiß nicht.
Das muss,
wie wenn man aus dem Flugzeug aussteigt und so eine kleine Schokolade kriegt.
In welchem Flugzeug? Ich habe noch nie.
Air Berlin gab es immer eine Schokolade.
Ja, bei Air Berlin, okay. Das ist auch pleite gegangen.
So, wollte gerade sagen. Zu viel Schokolade verteilt.
So ein Schokoherzchen, wenn man das nochmal kriegen könnte. Dann. Naja,
wer soll das denn bezahlen?
Ja, gut. Ja.
Habt ihr denn schon, also unabhängig jetzt, wir sagen, geben natürlich keine Wahlentscheidung, keine Wahlempfehlung ab.
Doch, ich hier, doch.
Ja, aber wisst ihr schon, was ihr wählt? Ich habe mich ja in den letzten Wahlen immer sehr, sehr schwer getan. Diesmal war ich mir relativ schnell klar darüber, wen und was und so. Zumindest die Zweitstimme.
Zweitstimme steht bei mir auch schon fest.
Ja.
Erststimme bin ich.
Da muss ich nochmal würfeln.
Nee, da habe ich schon eine ziemlich starke Tendenz, die sich aber auch nicht groß von dem unterscheidet zu den letzten Wahlen.
Ja, also ich habe
Brauchst einen Wahlomat nicht.
Gibt da jetzt den Realomat, habe ich gehört.
Habe ich auch gesehen, ja, mit den Realpolitik und nicht mit dem, was sie versprechen.
Ach so,
genau.
Okay.
Ja, das ist der Unterschied. Ja, bei
Wahlomat
fragen sie ja immer zu den Themen die Parteien an und ordnen die dann. Aber das sind ja quasi die Versprechungen. Und
die im Programm auch stehen.
Genau,
ne?
Und beim Realomat, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, das haben wir noch nicht genau, aber das Versprechen ist vom Realomat, die auf die Realpolitik der Parteien zu gehen und nicht sozusagen auf das, was sie wollen. Mal angucken.
Also ich bin da zum ersten Mal, obwohl ich weiß gar nicht, wir haben ja schon so oft darüber geredet hier auch, also kann man auch ruhig mal nochmal 10 Jahre zurückgehen. Nee, aber zum ersten Mal so am Überlegen, deswegen ist mit der Briefwahl auch so, ich habe das Gefühl, ich bin zum ersten Mal so ein Wechselwähler. Okay. Oder nee, wie heißt das?
Doch,
so ein
Protest,
so ein
Protest,
Schwankerwähler, schwankende Wählerin.
Ja. Nee, Wechselwähler.
Wo man dann irgendwie am Morgen, das, also so, ne, was ich eben
im Wahllokal
habe,
noch
dass Entscheidung. Ich noch morgens aufwache und nach Stimmung entscheide, also dass ich mir eigentlich sehr lange aufheben möchte, weswegen ich mit diesem Brief war auch eigentlich ein bisschen hadere. Weil das ist wirklich dann, dass ich so, weiß ich noch nicht. Ich bin mir noch, also es geht völlig klar, da sind zwei Möglichkeiten, also ob ich mal was anderes mache als sonst, habe ich so überlegt.
Also zwischen den zwei Möglichkeiten oder was ganz anderes, also außerhalb dieser zwei Möglichkeiten?
Nö, schon nahe, ne, also okay. Also das ist zum ersten Mal, bin ich so am Taktieren.
Das wollte ich auch gerade fragen, ob ihr…
Das meine ich, dass ich zum ersten Mal überlege, was passiert, wenn die Partei die Stimme von mir kriegt, was oder ist es nicht eigentlich sinnvoll hier die Opposition oder ist es, dass ich zum ersten Mal so nicht so wie eigentlich so ein die normale Menschen, ich habe immer die gewählt, ich will die auch weiterhin, ich weiß ja nicht, was im Parteiprogramm steht.
Egal, ist auch
ich
egal.
Ich mach mein Kreuz immer bei denen.
Wir sind
Hauptsache nicht die Blauen.
Genau. Und wir sind ein Volt-Haushalt und wir werden auch immer ein Volt-Haushalt sein. Heißt die Volt, diese, ja. Diese Partie?
Und jetzt ist zum ersten Mal, dass ich so überlege, ob das so sinnvoll ist, wenn ich das dann so mache oder ob ich nicht mit meiner Stimme doch Einfluss nehmen kann auf so ungefähr. Das habe ich vorher nie so gehabt.
Nee, hast du noch nie taktisch gewählt?
Nee. Und deswegen das zum ersten Mal.
Ich habe schon zweimal taktisch gewählt in meinem Leben, ist beides mal schiefgegangen. Habe ich mich auch super gefühlt danach.
Irgendwie, ne? Ich habe es auch schon gemacht und denke mal so, scheiße, jetzt aber ein bisschen umsonst meine Stimme.
Genau. Ja, nee, aber es gab irgendwo so ein, war das ein Video oder so eine Instagram, so ein Swipe-Ding, keine Ahnung, wie nennt man das? Egal.
Tafel.
Eine genau. Story?
Sagen wir mal Tafel. Nee, es war keine Story. Genau, ich glaube, es stand jemand vor meinem Haus.
Ich habe ein Schild gemalt.
Genau. Wo drauf stand, so, wenn sie AfD verhindern wollen, müssen sie folgende Sachen wählen. So. Und dann wurde halt aufgeschlüsselt, so, wenn die SPD so viel Stimmen bekommt, dann können sie doch mit der CDU und große Koalition. Wo ich aber auch dachte, so, will ich ja auch nicht.
Ja. Ja, keine große Koalition, genau. Mensch.
Hatten wir jetzt ja lang genug und war alles furchtbar. Und so, und irgendwie war dann so die Aufschlüsselung so, wenn sie das wollen, müssen sie das oder können sie das wählen, taktisch, ne, wo ich dann aber dachte so, nee. Will ich nicht.
Ich find's auch komisch bei so einem kalten Wetter, da will ich mal, also. Früher sind wir schön
Anja
im Spätsommer.
Schön Wetterwähler.
Genau, im
Das
schönen
ist wie Fußball-WM im Winter, ne? Ist doch kacke.
Ja, ist so. Da wusste man, ist man raus.
Das heißt,
hat man
Wahlbeteiligung 20%.
Ne? Wegen des Wetters.
Genau. So ist es. Dann geht man raus, dann ist man, dann kommt nochmal so die Sonne raus, so war es früher. Dann holt man sich noch ein Stück Kuchen und ein Käffchen. Und schlendert nochmal hier am Wasser lang, weiß ich nicht was.
Geht mal flanieren.
Aber da ist ja vielleicht wirklich, also ich mache das mit der Briefwahl vielleicht. Aber übrigens, falls es noch andere Leute gibt, die so denken wie ich, ich hole mir erstmal die Briefwahlunterlagen, kann aber sein, dass ich dann doch ins Wahllokal gehe, nehmt die Briefwahlunterlagen mit ins Wahllokal, weil das habe ich nämlich beim letzten Mal gemacht, da habe ich die irgendwie angefordert, ich weiß gar nicht mehr warum, weil ich vielleicht auch dachte, ich wäre nicht da oder so, bin dann ins Wahllokal rein, hab gesagt, hier.
Ach so, und standst dann nicht auf der Liste.
Und dann sagen die, naja, also hier steht, sie machen Briefwahl. Jetzt müssen sie leider nochmal nach Hause die Unterlagen holen und.
Das ist ein guter Hinweis.
Und ich so, oh shit. Und da war ja auch noch so Corona-Wählen. Also alle standen, das war ja auch diese schlimme Wahl, wo hier in Berlin gar nichts funktionierte. Wo ich auch verwundert war, dass wirklich die Schlange von der Grundschule, in der ich wählen war, bis irgendwie runter zum Landkanal, da wo ich da noch gewohnt habe, da also wirklich sehr lang. Ich dachte, oh wie geil, was für eine hohe Wahlbeteiligung, geil.
War dann nur auf Abstand.
So cool, so viele Leute hier, so oh, hab da noch ein Video gemacht. Und dann am Ende zu erfahren, dass sie halt einfach massive Probleme in den Wahllokalen hatten. Und ich meine, da ist gut, wenn dann schönes Wetter ist und du draußen in der Schlange da stehst.
Ja.
Und das,
obwohl der Zuckerwattehändler da ja dann wenigstens was los wird,
stimmt,
ne, wenn viele
stimmt.
Leute da sind.
Aber da nur als kleiner Tipp, weil und ich stand halt schon so lange an und dann hatte ich schon fast Angst, dass ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe, weil ich nochmal nach Hause musste, um die Blättchen da zu holen. Und dann, und Tarik war schon mal da. Genau.
Das ist tatsächlich ein guter Tipp, ja.
Das darf ich ihn dann mitnehmen.
Ja.
Falls er am Wahlsonntag.
Ich habe, glaube ich, in meinem Leben zweimal Briefwahl gemacht. Und war immer unschlüssig, ob ich das gut fand oder nicht.
Ich hatte tatsächlich noch nie. Ne?
Ich fand es gut, weil man kann sich dem dann so in Ruhe da, man ist da
das
so,
stimmt,
man
das,
guckt
das
sich in Ruhe mal alles
die
an.
Die werden ja auch immer länger, dass man mal genau gucken, wer ist das eigentlich, was wollen die. Ja, stimmt.
Tatsächlich stehe ich auch manchmal sehr lange an bei uns im Wahllokal. Vor mir dann noch ältere Leute sind. Dann ist es aber auch so ein Blatt irgendwie 1,5 Meter lang. Ja. Ne? Erstmal alles durchlesen.
Dann fällt es runter.
Na, siehst du auch immer, wie so unten, so unten am Tisch da so dieses Papier ausklappt, ja. Ja, stimmt. Aber die waren ganz schön lang auch immer jetzt.
Ja, es gibt wieder
und da war ja auch noch diesmal haben wir auch wirklich nur zwei Kreuzchen. Aber sonst
stimmt,
haben wir.
Es gibt keinen Bürgerentscheid oder sonst
was. Wir haben jetzt nicht noch Tempelhof erhalten. Oder,
das kommt nächstes Mal wieder.
Oder die enteignen oder. Irgendwie wollen wir jetzt eigentlich dem Personal, nein, keine Ahnung, es war ja immer schon noch irgendwie so sehr viel andere Sachen anzukreuzen, die dann auch immer da so, also ich fand es dann schon auch aufregend, dann hast du da dein ganzen Zettelchen und hast du überlegt, warte mal, womit fange ich denn jetzt an, wieso ist der denn so lang, ach der ist blau, der ist rot, das ist der weiße, ach dann ist ja noch BVV, ja wir mussten glaube ich beim letzten Mal 4 oder 5 Kreuze machen, ne?
Aber trotzdem finde ich es gruselig, ein bisschen gucken, wie es dann so wird.
Es wird nicht gut, das kann ich dir schon sagen. Ja,
okay. Also ich hatte mir sowas gedacht.
Ja. Also sagen wir so, für eher so im linkeren Spektrum verortete Menschen wie uns, sag ich mal, oder Mitte links, wie auch immer, wir werden keinen schönen Wahlabend haben. Das ist, glaube ich, schon relativ klar.
Ach. Ja, ich glaube aber, dass es für Menschen, die ernsthaft, der eigentlich sich, die so betroffen sind durch, weiß nicht, weil sie eine Migrationsgeschichte haben, weil sie vielleicht eben nicht heterosexuell sind oder ich glaube, für die ist es dann noch viel schlimmer.
Natürlich, klar. Also sag mal, nicht, weil wir jetzt Betroffene wären von der vermuteten Politik, die danach kommt, aber weil wir ja ungefähr wissen, was kommen wird. So, und dann wir ja vielleicht auch alle Leute haben in unserem persönlichen Umfeld, die davon dann direkt betroffen sind. Also ich meine, sag mal, mein halber Freundeskreis ist hat nicht deutschen Herkunftshintergrund.
Das sagst du jetzt?
Ja.
Naja, bei mir kommen auch viele aus Niedersachsen.
Eben, ja.
Nein, ich weiß, also schlimm genau genug. Das, auch zu wissen, dass dann im Freundeskreis also Menschen sind, die da ganz anders drauf reagieren, ist genau, das bereitet mir genau auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge. Aber ja.
Das ist halt, und wenn ich dann immer dastehen muss, wenn ich dann tatsächlich gefragt werde, so, was wird denn jetzt? Und ich einfach nur sagen kann, ich weiß es nicht, ist jetzt auch nicht die beste aller Umstände.
Ich war ein bisschen beruhigt, dass Kai Wegner nicht mit abgestimmt hat. Also, dass er gegen die März-Idee da gestimmt hat.
Weiß man nicht, wenn der Aufschrei nicht so groß gewesen wäre, wie das dann.
Wenn Angela Merkel
ja,
nicht.
Genau. Er ist ja nichts, wenn er was ist, dann ist er Populist. So, und der weiß ja, wo, also er hat ja gesehen, wo der Wind wehte dann nach dieser ersten Abstimmung. Aber ja, man muss ja auch mal sagen, wenn einer was gut gemacht hat. Man muss auch mal Kai Wegner loben.
Ja, also man ist Opportunist.
Auch wenn's
na, Populist, ja, ist ja. Populisten sind ja meistens auch Opportunisten. Ja. Ja, aber ja.
Nee, ich war dann so ein bisschen beruhigt. Ja. So als Berlinerin.
Zumindest einmal.
Ja, und ich sage, gut, okay.
Das ist mein Kai.
Weil alles andere wollen wir jetzt hier nicht auch noch ausbaden. Es gibt ja Leute aus allen Regionen der Welt, die hier zuhorchen und zusehen und da natürlich sich nicht für die Kommunalpolitik. für die Berlin-Politik interessieren, nur weil hier die Kultur kaputt gespart wird und so weiter. Das ist ja.
Ich hab eine schöne Verschwörungstheorie gelesen, die hatte, aber ich glaube, das war auch nur so halb ernst gemeint, dass Markus Söder in Bayern sitzt und Friedrich Merz anfeuert, noch mehr Unsinn zu machen, weil er dann beim nächsten Mal Kanzlerkandidat werden kann.
Der hofft schon auch noch, ne?
Ich weiß halt nicht, ob er wirklich noch hofft, weil ich war immer der Meinung, jetzt wäre seine Chance gewesen, also gegen ihn zu kandidieren intern in der CDU oder in der Union. Und er hat es nicht gemacht. Also ich weiß nicht, ob er sich wirklich noch Hoffnung macht oder ob er sich einfach sagt, ich bleib hier in meinem gemütlichen Bayern, mach immer ab und zu mal ein bisschen Unsinn und die Bundespolitik kaputt, indem ich ihm wieder sage, aber, wir in Bayern sehen das anders und dann ist gut.
Ich finde das krass, die Vorstellung, dass wir regiert werden dann auch. Gut, wir sind immer noch in der Demokratie und so weiter. Von jemandem, der derartig so lokalpatriotisch ist und eigentlich sein ganzes politische Biografie ja darin besteht zu sagen, wir in Bayern sind die geilsten und so wie wir es in Bayern machen, das ist das Beste und auch wir als Menschen in Bayern, also so Bayern, also ein bisschen so dieses Bayern First Ding. So,
Bayern First.
Das kommt einem manchmal so rüber. Ich meine, klar, das muss er auch machen, weil er Ministerpräsident dieses Bundeslandes werden wollte und auch und so. Aber jemand, der eigentlich so ganz durch seine Art so wenig weltoffen oder irgendwie im Föderalismus, also über die eigene also hier die Bundeslandgrenze hinaus.
Dass er auch mal an Schleswig-Holstein denkt.
Ja, und gerade diese Schleswig-Holstein-Fehde und so, das ist halt irgendwie, wo du denkst, das kannst du doch eigentlich, du hast doch keine Chance, als Bundeskanzler war ernst genommen zu werden. Du kannst doch niemals ich weiß, der Repräsentant ist der Präsident, aber du kannst doch niemals derjenige sein, der dieses ganze Land vertritt.
Der alle irgendwie zusammenbringt.
Ja, das finde ich irgendwie bei dem
aber ist es
so unvorstellbar. Naja, er ist schon immerhin wahrscheinlich doch sehr lange auf dem Parkett da unterwegs und in dieser Politik, glaube ich, also zumindest ist er mir nicht aufgefallen durch Sauerland ist das Geilste.
Das stimmt.
Ja, und nur wie wir es im Sauerland machen, so sollten wir es überall machen.
Das ist richtig. Und man konnte auch Angela Merkel viel vorwerfen, aber dass sie jetzt Neuropin First gesagt hätte, das wäre nicht der Fall gewesen.
Naja, aber oder man hat ihr genau deswegen vorgeworfen, dass sie halt zu wenig ostidentitär war, weil sie da, aber sie hatte sich eigentlich in den Kopf gesetzt, ich will genau das nicht sein, ich will die gesamtdeutsche Kanzlerin sein und das kann man eher deswegen, also das kann man so oder so sehen, aber und das finde ich halt so, das würde ich irgendwie, das so, weiß ich nicht, da kann, nee. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass irgendwie so ein Bayer dann sagt, ich habe das ganze Land gecheckt. Das klingt total blöd, weil er ist natürlich kein dummer Mensch und der wird sich auch mal informiert haben, was man als Bundeskanzler so alles zu, für Aufgaben hat.
Hat man einen Wikipedia-Artikel gelesen.
Aber so irgendwie, oder ist der dann, wenn er bei Staatsbesuchen wird, das Erste, was ihm, glaube ich, ganz wichtig ist, dass der irgendwas mit der Tracht und einem Weißbier macht. Und das stelle ich mir so, und das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten Angst vor habe, dass halt wieder noch mehr die ganze Welt denkt, dass wir aus Lederhosen und Weißbier und Maskrügen und Weißwürsteln und ja. Oktoberfest bestehen. Dabei ist das ja halt, weil der wird das so.
Ich sag mal so, ja, ich finde das auch nicht gut, wenn die Welt das denkt. Aber wir hatten vor langer Zeit und vor gar nicht so langer Zeit auch schon noch andere Stereotype, die wir in die Welt getragen haben, ja. Was so deutsch heißt. Da finde ich das mit dem Oktoberfest gar nicht so schlimm. Da gab es ganz andere Sachen in unserer Vergangenheit.
Okay, ja. Aber das waren auch so Leute, die Trachten getragen haben.
Das stimmt.
Haben.
Trachten, die waren auch sehr dieses, groß in Trachten tragen.
Das die, dieses, ja. Dieses auch so dieses, das heile Welt, aus diesem, was vor allem in diesem Bundesland da auch so abgebildet wird.
Ja, das stimmt. Nö, da finde ich, da wenn die, wenn, solange die Leute freiwillig Oktoberfest feiern in Brasilien oder ja. So. Das ist alles gut, sollen sie machen, solange ja. Wir ihnen das nicht aufzwingen. Das,
genau.
Deutschland war ja auch schon mal groß da drin, die Kultur, sagen wir mal, genau. Eher mit Zwang zu exportieren. Genau. Als.
Ihr macht das jetzt ja, so genau. Und nicht anders, weil wir das so, ja, ja. Nee, also gut, also weiß ich nicht, aber es ist in meinem Kopf so schwer vorstellbar, dass der Herr Söder dann, aber vielleicht geht er ja da in der Rolle auch auf, man weiß das ja alles nicht, ne, man. Aber ich weiß nicht, ob wir nochmal so einen CSU-Kandidaten, also eher, also ob, als ob wir ihn, so wie er sich bisher verkauft hat, als Kanzler.
Mal gucken. Also, das wird ja sowieso, wir werden jetzt erstmal vermutlich, also wenn ich auf was wetten würde, vielleicht kann ich ja nochmal irgendwo, gibt es so Betting-Marketplaces, wo man auch auf Politik wetten kann. Ich glaube, es wird eine große Koalition werden mit Merz als Kanzler. Olaf Scholz wird in Ruhestand gehen. Und vielleicht ja dann doch irgendwann mal wegen Cum-Ex vor Gericht stehen.
Ich wollte gerade sagen, hoffentlich können wir da vielleicht nochmal.
Vielleicht können wir da nochmal irgendwas drehen. Und dann werden wir mal sehen. Das Spannende, also auf eine Art spannend, wird tatsächlich, ob die FDP nochmal reinkommt.
Nee. Oder
im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus. Also zumindest kratzen sie wieder an den 5%.
Irrelevant, die sollen einfach wegbleiben.
Dass sie irrelevant sind, ist ja klar. Aber das wird auch nochmal, weil dann haben sie wieder, können sie sich wieder hinstellen und sagen, an uns geht hier nichts vorbei. Ja. Ja, weil sonst, wenn jetzt tatsächlich die große Koalition kommt, und dann müssen sie ja mal gucken, wie viele Stimmen haben die, wenn sie irgendwas entscheiden müssen. Und sie wollen ja dann nicht wieder mit der AfD zusammen abstimmen und dann ist die FDP plötzlich wieder wichtig, ne? Die dann sagen kann, wir haben zwar hier nur, keine Ahnung, wie viel Abgeordnete man 5% bekommt in so einem neuen, das setzt sich auch immer neu zusammen, aber wie viele Stimmen die FDP dann gibt für eine potenzielle Mehrheitsbeschaffung. So. Mhm. Und dann sagt sie, aber wir sind hier auch die Wichtigen, ne? Wir sind hier die Brandmauer und so weiter.
Ja.
Deswegen eigentlich das will ich nicht haben, eigentlich müssten sie dafür raus. Ja.
Also ich würde, genau, ich finde auch irgendwie, die sollten jetzt einfach mal nochmal wieder 4 Jahre sich irgendwie sammeln und mal jetzt die Schnauze halten und mal nichts zu sagen
das können
haben.
Die nicht.
Und hätten es irgendwie verdient, sich da auch in der eigenen Reihen mal wieder zu überlegen, was eigentlich was ihre Partei da halt sich so überlegt.
Die müssen,
ne? Also,
einfach diesen Lindner loswerden.
Wofür stehen wir, was wollen wir, genau, und so, dass die sich da irgendwie, dass sie eben auch diese, den Teil der Bevölkerung, der die wählt,
die
auch
zwei,
wieder
drei Leute.
Repräsentieren können, aber es ist sonst, sind die gerade, das finde ich einfach Quatsch.
Ja.
Aber klar, genauso kann man auch sagen, das ist ja bei der Linkspartei ähnlich. Andererseits fände ich es schon krass, wenn in der Opposition nicht eine einzige linke Stimme wäre oder halt nur die grünen Linken, vielleicht der Flügel oder so. Also deswegen kann ich den natürlich den FDP-Leuten auch nicht absprechen, dass sie nicht auch ihre zwei Stimmchen da irgendwie, ihre zwei Sitze haben sollten. Aber
ach, wenn die über 5% kommen, haben sie auch verdient, da einzuziehen.
Dann haben sie es natürlich verdient, ganz klar.
Genau, aber ja, die Linken, das wird, ist dann noch ein ganz anderes Trauerspiel.
Ja.
Die haben ja mit ihren, wie heißt das, Operation Silberlocke, mit Bartsch, Gysi und
Bartsch war gar nicht im Stadion gestern.
Nee?
Eigentlich gesehen. Früher dann, stand der immer mit mir da.
Dann wird auch nicht gewählt. Nee, wer sind die drei mit den drei Direktmandaten, bei der Gruppe einziehen wollen?
Bartsch, Gysi und noch ein dritter.
Ja, genau.
Oh,
das ist kein gutes Zeichen, wenn wir schon den dritten Namen nicht mehr kennen.
Ich google das.
Doch, den kennen wir aber.
Wir werden auch älter. Wir müssen auch hier, unser Podcast wird sich auch in
also
Operation Silberlocke
Tierse,
umbenennen.
Nee. Es ist auch nicht der andere mit T, weil der ist der Grüne.
Carsten Google. Aber unabhängig davon, ich finde den Plan ja, also A, ist ein nettes Marketinginstrument mit dieser
Ramelow,
genau.
Ja, ja, genau.
Der Bodo. Sorry. Aber es ist schon, traurig, dass sie darauf zurückgreifen müssen. Dass sie sagen, okay, und wir haben eigentlich nur noch realistische Chancen, über die 3 Direktmandate als Gruppe einzuziehen und nicht über die 5% zu kommen. Dafür muss dann, eigentlich, wenn man jetzt irgendwie Politikkarriere machen will, müsste man eigentlich ins Bündnis Sarah Wagenknecht eintreten, ne? Die brauchen ja Leute. Ja.
Aber ich glaube, das ist dann wie mit Nvidia oder so. Das ist dann auch schnell wieder.
Also so ein kurzer Hype und dann genau. Ist auch bald vorbei. Ja, das kann natürlich sein.
Und dann sitzt du da und denkst, Mist. Zeig dir das Parteibuch, was mache ich damit? Das ist ja nicht mehr wert.
Damit. Kommt der Chinese und ja, macht alles besser. Und in billig.
Guckst du dich aber um, du.
Genau.
Wieder da, wieder.
Das ist ein schöner Sendungstitel. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist wie Nvidia.
Naja, ich glaube schon, also gerade auf Bundesebene, ich bin gespannt.
Bin zurückhaltend.
Bin aber erst mal gespannt, wie sich das in der Landespolitik, so wie die da so die Arbeit machen. Man ist gespannt. Man ist und bleibt gespannt. Auf jeden Fall.
Frau Zarenknecht.
Also ich weiß nicht, ob das, nee, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Können wir auch die Piraten noch, das ist ein Piratending.
Gibt es die eigentlich noch?
Also ich habe die meiner Meinung nach auf dem letzten, also bei der Abgeordnetenhauswahl, habe ich da irgendjemanden unten auf dem Zettel zu gestehen, oder?
Stand
da
nicht? Ich weiß nicht, ob es die Piraten, aber ich hätte auch nichts Gegenteiles gehört, nicht, dass ich denke, dass ich es gehört hätte, wenn sich die aufgelöst hätten oder so, aber vielleicht, ja, muss man mal gucken, vielleicht haben die ja noch so 2-3 Leute für eine Liste, für eine Landesliste.
Ja. Tierschutzpartei gibt's, Graue Panther gibt's.
Ist denn, aber jetzt die große Frage für uns in Berlin ist ja, kriegt's Berlin hin, eine ordentliche Wahl zu veranstalten, so kurzfristig, wie die jetzt anberaumt wurde? Sie haben ja, glaube ich, bis zuletzt noch, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile genug haben, händeringend Wahlhelfer gesucht.
Sonst hätten wir Post gekriegt, da hätten sie uns ja verpflichten können.
Uns jetzt persönlich?
Ja, oder? Ja, generell, also als Bürger,
als Podcast?
Als Bürgerin kannst du schon, wenn die merken, scheiße,
ich hoffe, ich habe ja Post bekommen, ich hoffe, es war die Wahlbenachrichtigung und nicht die Verpflichtung.
Hast du noch nicht aufgemacht?
Dass ich da Sonntag sitzen soll.
Ja, also wenn sie zu wenig Leute haben, dann bist du als Bürger oder Bürgerin verpflichtet dann dem Job nach, es sei denn, du weißt nach, dass deine Oma da halt 95 wird oder so. Aber
ich habe nur ein Bein.
Ja, naja, gut, dann kommst du halt in so eine barrierefreie Einrichtung.
Oh, okay.
Das ist dann.
Schicken sie dann einen Fahrer?
Na, bestimmt. Ich finde auch nicht, dass man sie dann ausschließen sollte.
Man kann dann verpflichtet, aber das ist doch.
Ja, das ist wirklich so. Also wenn die merken, wir können die Wahl sonst nicht so stattfinden lassen,
aber
die ist gefährdet.
Wie wählen sie denn dann aus, wen sie verpflichten? Ist das dann?
Da haben
Würfeln,
sie bestimmt
oder?
Auch so einen Zufallsgenerator im Rathaus.
Ja.
Oder so ein Bingo-Rad.
Der heißt Karl-Heinz, der Zufallsgenerator.
Wie beim Lotto, dass sie dann irgendeiner dreht da so ein Gitterdings, wo die Bälle so drin rumwurschteln. Und dann zieht
46.
Der Bürgermeister und sagt, oh, der Robert.
Ja.
Na gut. Okay. Naja, so ungefähr läuft das dann ab und dann damit
und dann
das
krieg
halt,
ich eine Vorladung und dann muss ich da hin.
Na, wie Schöffen oder so. Wenn du,
ja, aber da bewerbe ich mich ja zum
nee,
Schöffen.
Auch Schöffen.
Ich kann
werden,
ja nicht zum Schöffen verpflichtet
doch.
Werden.
Doch.
Oh. Ich kann als zum Schöffen verpflichtet
ja.
werden?
Ja. Da kriegst du einen Brief und heißt es hier, am so und so vierten musst du zu Gericht. Dann musst du deinem Chef sagen, ja, ich muss da zu Gericht, ich kann da nicht arbeiten. Dann sagt der Chef, na, ich finde es eigentlich nicht so gut, aber was soll ich denn machen? Weil der kann nämlich nichts machen.
Ja.
Also es gibt immer irgendwelche Härtefälle, Antragsmöglichkeiten.
Keine Lust.
Nee, das nicht.
Keine Zeit.
Nee, das geht so nicht. Und dann musst du da hin.
Okay.
Das ist also... Dir ist überhaupt nicht klar, was du für Bürgerpflichten auch hast.
Ne? Nee, tatsächlich, das wusste ich nicht, dass ich zu einem Schöffen oder zum Schöffendienst oder zu einem Wahlhelfereinsatz verpflichtet werden kann. Also freiwillig melden, klar, sicherlich. Aber
ja, aber wenn wir uns die Wahl nicht gewährleisten können, eine sichere und ordentlich durchzuführende Wahl, dann
Briefwahl.
Ich glaube, da machen die auch erstmal sowas wie die ganzen Beamten auch zu verpflichten, die sich vielleicht nicht freiwillig gemeldet haben und so, aber ja.
Wofür bezahle ich den Steuern?
Du kriegst ja, glaube ich, 60 Mark auch.
Wow. Und eine Zuckerwatte, habe ich gehört.
Und ein paar Kekse. Also meistens hast du ja immer so überengagierte Leute dann dabei. Dann kommt irgendjemand und hat schon Kekse
Kuchen
gebacken. Genau.
Genau.
Und dann machen die da kleine Tupper auf. Und dann knuspert ihr da zusammen. Und dann einer macht eine Thermokanne hier mit Kaffee.
Das klingt eigentlich ganz gemütlich. Vielleicht gehe ich einfach freiwillig hin.
Eben. Also kannst du schon, dann musst du dich halt melden.
Das ist wahrscheinlich so.
Weil du wirst natürlich vorher erstmal durchgescannt, ob du auch überhaupt Demokrat bist.
Ach du je. Ah. Wie tief geht dieser Scan?
Weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass die ein bisschen gucken, ob du ein Parteibuch hast oder so. Hm.
Habe ich.
Weiß ich nicht. Und selbst dann, du halt eins hattest, wäre das ja nicht. Nee, also ich.
Ich habe noch von damals, von der SED noch.
Also die gucken vielleicht einmal nach, ob du vielleicht ein flüchtiger Straftäter bist. Nee, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich das überhaupt nicht.
Das wäre ja doof.
Ja.
Keine Ahnung. Also was halt auch das Blöde ist, wenn du dich freiwillig meldest, kann es auch sein, dass sie natürlich dich nicht in deinem Wahlkreis einsetzen, sondern irgendwo in Zepanik. Und,
da muss ich Briefwahl machen, weil sonst.
Ja, und dann hast du, oder dass du halt wirklich ein bisschen weit rausfahren musst und dann musst du ja ab 8 Uhr schon da an der Urne sitzen, beziehungsweise vorher die Tür aufsperren. Also 7 Uhr ist wahrscheinlich Arbeitsbeginn. Hm. Ja, dann musst du einmal quer durch. An einem Sonntagmorgen, wo von anderen Leuten die Kinder erst nach Hause kommen,
ja,
durch die Stadt fahren und da dich da in die Urne setzen, ja. Mit dann lauter Leuten, die vielleicht auch nicht so sympathisch sind. Aber ich glaube, es ist mega spannend. Irgendwann mache ich das mal.
Irgendwann.
Du kriegst ja das Geld, das du bekommst, nennt sich ja Erfrischungsgeld. Ne? Das
genau.
Sind ja irgendwie nur 14,70 Euro. Das sind gar nicht 60 Mark. Ich glaube, das ist nicht viel. Also reich wirst du dadurch nicht.
14,70 Euro.
Ich weiß nicht genau, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist nicht viel. Also wirklich so für Tankstellenbrötchen.
Für 14 Euro kann ich mich aber auch nicht wirklich erfrischen.
Nee.
Du musst auf jeden Fall selber was mitbringen. Ist ja auch schwierig, wenn du so weit draußen eingesetzt wirst und es ist Sonntag.
Ja.
Und da ist halt nur eine Tanke, genau, ja. Und wenn überhaupt, da, und dann nicht irgendwie, hier wurde der noch ein schönes belegtes Brötchen oder eine Currywurst holen kannst.
Das Gute ist ja, dass unsere neue Regierung in Berlin ja den Stadtautobahnausbau vorantreibt, das heißt, ich komme schnell hin und wieder zurück.
Ah ja, stimmt, habe ich gestern aus der S-Bahn gesehen, die sind da schon ein ordentlich Stück vorangekommen.
Ja. So 2-3 Meter am Stück geht das schon mal, ne?
Schick aus damit.
Wartet halt
schick aus. Aber die Streifen in der Mitte, hier, die weiß, die Kennzeichen, also diese Spur.
Fehlt noch.
Wie heißt denn das? Die Fahrbahnmarkierung.
Begrenzungsmarkierung.
Fahrbahnmarkierung.
Na gut, aber der kommt ja dann zuletzt so einer mit einem Pinsel und macht das einfach dann. Das dauert ja dann nicht lange.
Das geht dann schnell.
Geht dann schnell.
Ne?
Ja.
Na gut.
Apropos, ich wollte ja noch, also um jetzt mal auf ein schöneres Thema zu kommen, weiß ich nicht, aber anderes. Ich habe ja, ich muss ja noch, Anja, habe ich festgestellt, ist Hellseherin.
Ja.
Ja. Weil wir haben ja, als wir hier uns vereinbart haben, wann wir uns hier treffen und so, habt ihr ja schon in unserer eventuell vorhandenen Gruppe gechattet und ich habe dann nur so kurz gesagt, ja passt, ich bin gerade im Kino. Das war alles, was ich gesagt habe und Anja hat sofort gewusst, in welchem Kino, welcher Film, welche Unterhose ich getragen habe.
Das ist schwierig, weil die ist immer die gleiche.
Das stimmt, ja. Das sind schwere Zeiten.
Ist ja im Winter. Im Sommer hatte gar keine Ahnung.
Im Sommer immer Kommando. Nee, aber du wusstest sofort, dass ich in The Brutalist war. Und ich war ein bisschen beeindruckt davon, dass du das sofort wusstest.
Ich weiß auch nicht, es war so ein Instinkt. Ich habe mir gedacht, okay, wer an einem Freitag, also ich wusste halt, was Donnerstag alles released wurde.
Der läuft aber, glaube ich, schon ein bisschen länger.
Nee, der ist ja Donnerstag im Kino.
Okay.
Und wer dann also direkt am Freitag danach schön abends sagt, jetzt gebe ich mir mal. Und wir haben ja schon so einen gewissen Zeitraum hin und her geschrieben. Und dann wusste man, okay, da kommt ja nichts. Und dann kommt sogar halt dieses bin gerade im Kino. Das heißt, du hattest also eine Pause.
Tatsächlich, ja.
Sonst hättest du ja geschrieben, hey, ich war gerade im Kino. Ey, ich guck gleich nochmal, ob das da passt mit der Uhrzeit und so. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Sondern es war so dieses, ey, ich bin hier gerade und bin aber, muss gleich wieder los. Und ich weiß, du bist niemand, der mitten im Saal, also das glaube ich nicht, dass du im Saal dein Telefon, egal wie langweilig der Film ist.
Ich bin eher derjenige, der dann sagt, ey, mach das Handy aus.
Also es muss also eine Pause gewesen sein, in der du erlaubt war, das Telefon zu benutzen. Aber du musstest halt auch wieder zurück, konntest jetzt hier nicht damit befassen, was da irgendwie, welche Uhrzeiten da passen, was die jetzt schon wieder alle wollen. Meld mich später sozusagen.
Genau.
Hast du so nicht gesagt.
Ja,
und dann
war
musst
aber implizit.
Also erstens, dann muss es ein Film mit Überlänge sein und der geht ja 4 Stunden.
3,5 und ein bisschen, ja, knapp 4 Stunden.
Naja, ich glaube fast 4 Stunden. Wenn du noch die ganze Werbung.
Ist eine, ja, das stimmt. Das ist, ja.
Und dann sitzt
man
du
muss sich drauf einlassen.
Also das war der einzige mit Überlänge, der da jetzt rausgekommen ist an dem Tag. Obwohl im Moment ja eigentlich nur Überlängefilme, also ist ja schon Standard, dass du irgendwie den halben Tag da immer im Kino verbringst.
Das stimmt, man muss, das ist tatsächlich wahr. Man muss das auch wollen. Das ist eine Verpflichtung, die man eingeht.
Und gleichzeitig wusste ich, Baby Girl wäre auch noch so ein Film, der gerade jetzt rausgekommen ist, den viele wahrscheinlich gucken werden, weil ja irgendwie so eine Faszination dann mit Nicole Kidmans Tabubrüchen einhergeht und so, oh, eine erwachsene Frau oder eine Frau über 50 hat was mit einem Mann unter 30 oder so, ist, glaube ich, da die Geschichte.
Voll der Tabubruch.
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist bestimmt ein cooler Film und ich supporte immer alles, was hier von A24 ist und so. Und ich glaube, das aber, ich glaube, es ist ein bisschen zu, ja, weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, der Hype darum ist vielleicht so ein bisschen 50 Shades of Grey mäßiger Hype, also nicht so von wegen, ey, das ist wahrscheinlich wirklich ein richtig gutes Drehbuch und alles ist super toll geactet oder weiß ich nicht, sondern eher so dieses weil wenn es jetzt halt andersrum wäre, wenn die Frau, also wenn Nicole Kidman halt ein Mann wäre, der mit einer jungen Praktikantin in diese Situation gerät, ich weiß nicht, ob das dann denselben Aufreger,
weiß man nicht, ob das ein Film wert wäre.
Ja, oder so. Und deswegen habe ich gedacht, okay, und außerdem ist natürlich The Brutalist, ist ja, wird ja schon lange erzählt, das ist so ein Film, den musst du außerdem erstens sofort im Kino gucken, den guckst du dir nicht unbedingt zu Hause an, wurde mir so zugetragen von den verschiedenen. Ich interessiere mich ja für Filme.
Merkt man kaum.
Ich gucke ja immer, was kommt raus, was ist angesagt, wo ist der drin und so. Und deswegen war es so ein bisschen so, das wird bestimmt, es war ein bisschen auch 50-50 Chance, aber für mich war das, Baby Girl, das, dafür geht er jetzt hier nicht Freitagabend gleich direkt ins Kino, wo alle anderen auch hinhypen. Das guckst du dir, entweder hast du schon längst illegal gesogen und
mach ich doch nicht.
Und geguckt, oder guckst du dir dann irgendwie vielleicht am Sonntag statt Tatort an, weil du denkst, naja.
Ja, wo ich so auf Tatort gucke. Das ist ja ein großer Tatort.
Ja, heute kommt ein Dresdner Tatort. Na,
ich schon. Ach, der Dresdner, das ist doch mit hier. Das ist eine sehr geile Unterhaltung.
Genau.
Das ist so die, ach, da wo die beten.
Ja, da, noch, hier, da.
Und wo der auch, der eine Schauspieler, der früher
der ist
ja
auch
immer,
dabei, ja, genau. Der aber, mit der anderen auch.
Ja, der ist lustig.
Der MDR spart sich jetzt den Hallenser Polizeiruf ab.
Nein!
Fuck, war mein Lieblingspolizeiruf.
Schwere Zeiten.
Ja. Gute Schauspieler auch. Die Beden hier, die auch immer bei.
Ja, hier mit dem N.
Es gibt noch den MDR.
Naja, und jetzt willst du uns erzählen, wie dir denn der Film gefällt.
Nein, also ja, können wir gerne
weil
machen.
Weil der kriegt ja 10 Oscars oder so, ne?
Nee, erstmal, ich wollte bloß meine Bewunderung darüber zum Ausdruck bringen, dass du sofort.
Ich lese Menschen.
Ja, ja, immer. Ich lese. Durch Nachrichten. Nee, also ich fand den Film tatsächlich schlecht.
Och Mensch, Knut also, Elstermann hat den abgefeiert, der
ja,
hat 5 Filmrollen gegeben.
Ich sage nicht, dass andere Leute den nicht gut finden dürfen oder so. Ich fand ihn, also sagen wir mal so, ist schwierig zu spoilern, weil er hat genau eine Wendung drin am Ende, die man spoilern kann. Der Rest ist halt so Biopic, ne, also so beschreibt ein Leben von einem fiktiven Architekten. Also das Einzige, was niedlich war, dass die Pause, für die du ja gerade, über die du da rangekommen bist, war Teil des Films. Also ne, normalerweise, wenn man Filme mit Pause guckt, machen sie ja dann so aus und dann geht der Film weiter. Da war das in den Film eingebacken sozusagen.
Cool.
Also das war so 15 Minuten so ein Standbild im Film. So. Und das fand ich ganz niedlich. Ich habe so ein bisschen, also mein Problem damit ist da grundsätzlich, dass wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann möchte ich, dass die entweder mich bewegt, in dem Sinne, dass ich was damit anfangen kann über die Figuren, oder dass die Geschichte an sich interessant ist. Die Geschichte an sich ist interessant, so aber die hätte auch in 15 Minuten erzählt sein können. Das ist das Problem daran, weil es geht um einen, wie gesagt, um einen Architekten, der im Zweiten Weltkrieg einen jüdischen Architekten, der im Zweiten Weltkrieg in die USA auswandert und dann halt seine Geschichte ab dem Zeitpunkt in den USA ankommt. Und er hat Bauhaus, ne, großer Bauhaus-Fan sozusagen, was auch in dem Sinne schwierig ist, weil ich mit Bauhaus und dieser brutalistischen Architektur persönlich.
Na, ist
jetzt
nicht brutalistisch, also per se, so über einen.
Nee,
also,
aber das, was er macht.
Ach
was
so,
er
was
baut
er
in
macht.
In dem Film,
okay.
Sozusagen. Also ich kann, ich persönlich, das ist wirklich nur ich.
Weil der Baustil ist schon viel
kann
mehr.
Damit nicht viel anfangen. So. Ja. Das ist halt nicht mein Dings. Aber das mag jeder anders sehen und dann hat man vielleicht auch einen anderen Zugang dazu. Mhm. So. Und das, was er sozusagen, ich mochte keine der Figuren. Also alle sind Arschlöcher. Selbst er auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist ein sehr schwieriger Film, weil er visuell anstrengend, sagen wir es mal so. Okay. Die arbeiten viel mit Nahaufnahmen und sehr engen Winkeln, was die Erzählweise angeht.
Also lieber ganz hinten im Kino hinsetzen.
Ja, saßen wir auch, hat nicht viel geholfen. Und sie arbeiten sehr mit sehr viel anstrengender Musik, was alles stilistisches Mittel ist und alles dazu beitragen soll, genau dieses Gefühl, was ich hatte, zu bekommen. Was aber nicht dazu beigetragen hat, dass ich mich mehr auf die Geschichte eingelassen habe, als ich es vielleicht jetzt so habe. Ne? Also es war eher abstoßend, als dass es mich reingezogen hat, was ein bisschen schwierig war. Und dazu hat mir die Geschichte auch einfach nichts gegeben. Was auch wieder mein persönliches Problem ist, aber ich kam einfach nicht ran. Also
ist die größte Kritik das Drehbuch.
Ich weiß halt nicht, ob man das so sagen kann, weil offensichtlich gibt es ja genug Leute, denen das was gibt. Mhm. Für mich ja, weil es einfach für mich, also sie haben mich nicht abgeholt. Aber das ist, wie gesagt, das ist mein eigenes Problem.
Brody war der Hammer.
Schauspielerisch waren alle super. Also da war keine schauspielerische Leistung, wo ich gesagt hätte, furchtbar. Adrian Brody, wie immer, der Hammer. Klar, ist ja in allem gut, was ich bisher, ne? Also er ist einfach Hammer. Auch sein Co-Cast, alles drum herum, war super. Auch, wie gesagt, die stilistischen Mittel, die gewählt wurden, wurden perfektioniert eingesetzt. Also es ist jetzt nicht, wo ich gesagt hätte, dass es handwerklich schlecht war. Aber dass die ganze Mischung an sich war halt so, dass es mir nichts gegeben hat. Hm. So, muss ich einfach so festhalten. Er wird sicherlich ein paar Oscars mit nach Hause nehmen, alleine schon für die Stilrichtung, für das Drehbuch würde ich jetzt nicht sagen, weil das irgendwie so. Und wie gesagt, der Twist am Ende, und ich spoilere ihn jetzt nicht, ist so, dass man sagt, also man hat nichts, also normalerweise sagen wir mal so, wenn, das ist jetzt auch kein Riesentwist, der die ganze Geschichte auf den Kopf stellen würde, aber es gibt so einen kleinen Twist am Ende, wo du dann sagst, guck an, so, ne? Und da hast du genau gesehen. Genau.
Dafür habe ich jetzt auch gerne 3,5 Stunden hier gesessen.
Ja, das ist ein anderes Problem, aber genau, und man hat genau gesehen, wie die Filmmacher, wie clever sie sich fanden.
Okay.
So, und das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass sie so nach dem Motto so, und jetzt erzählen wir euch mal, worum es eigentlich ging in dem ganzen Film. Und dann habe ich danach nochmal überlegt, so, hättest du eine Chance gehabt als Zuschauer, der irgendwie sich von der Story hat mehr fesseln lassen als ich, diesen Twist zu verstehen vorher, bevor sie ihn dir erzählen, sozusagen. Hm. Und ich glaube, nein. Okay. Weil es war halt so, ohne vollkommen zu spoilern, nur damit ich ein bisschen Kontext gebe. Am Ende wird, also wie gesagt, erzählt eine Geschichte von diesem Leben, von diesem Architekten. Und am Ende ist dann, geht um die, wie gesagt, 44 kommt er, glaube ich, nach in die Staaten. Und dann erzählen sie so in, sagen wir mal, 10 Jahresabschnitten so die Dekaden von seinem Leben. Und irgendwann ist halt so vorbei. Und dann gibt es einen Zeitsprung und dann gibt es in den 80er Jahren in Venedig diese Architekturbiennale, wo er dann geehrt wird als Architekt. Und da wird dann halt so ein bisschen seine Sachen gezeigt und unter anderem auch dieses Projekt, um das es im Wesentlichen geht in diesem ganzen Film. So, da gibt es halt ein Projekt, was er begleitet, was eigentlich so ein Gemeindezentrum, Kulturzentrum ist sozusagen, wo aber auch eine Kirche drin ist. Mhm. Also das hat auch so ein paar humoristische Aspekte, so ein paar, wo du auch lachst in dem Film, wo dann, wie sie auf die Idee kommen, was alles in dieses Haus rein muss, was er dann im Endeffekt baut, ist schon sehr absurd. Aber das nur am Rande. Und so, und um dieses Projekt geht's quasi dann auch während dieser Biennale. Und dann erzählt die Tochter, also seine Nichte, die Tochter seiner Nichte, egal, also jemand aus seiner Familie, erzählt dann halt, dass dieses Projekt, was für ihn was anderes war, als eigentlich beauftragt war, so ohne das jetzt auszuweiten. Und das sozusagen, was er eigentlich gebaut hat, versus das, was man den ganzen Film über erzählt bekommen hat, was er baut, diesen Disconnect kriegst du nie mit während des Films. Also du hast nie das Gefühl, Moment, der baut doch da gerade was sein eigenes Ding, so nach dem Motto. Und das ist so ein bisschen schwierig, wo ich dann sage, okay, da haben sie sich für sehr clever gehalten. Was ist ein netter Twist, aber man hatte nie die Chance, das irgendwie in dem Film auch zu verstehen. Okay. So, oder selber früher drauf zu kommen, so nach dem Motto. Weil es wurde
vielleicht
nie gezeigt.
Du.
Ja, vielleicht bin ich auch zu doof. Das kann natürlich sein.
Vielleicht geht's anderen Leuten.
Das würde ich nie in Abrede stellen. Diese Option existiert immer.
Weil du zu wenig Tatort guckst und deswegen nicht so in deinem Kopf schon sowas
jetzt,
entwickelt
wo
ist.
Wo ja auch der Hallenser Polizeiruf abgesetzt wird. Ne? Das ist ja.
Die müssen sparen da.
Ich bin halt nicht so ein Detektiv wie du.
Ja. Gestern habe ich mir eine schöne Doku. über die Mafia in Nordrhein-Westfalen angeschaut.
Natürlich.
besser gesagt im Ruhrgebiet. Ja,
die Mafia.
Gibt es da drei Durchschnitte.
Starke, ich fasziniert.
Wie dann erzählen sie, wie der Polizist vom LKA NRW da der Drangheta auflauert und wie sie die dann alle hops nehmen.
Ja. Das LKA Nordrhein-Westfalen.
Hat irgendwie diese komische Bilder auch.
Ja. Kann ich überhaupt nicht empfehlen.
Stille Helden.
Ich merke, dass also während andere ja so True-Crime-Fans sind.
Na gut, dabei ist nicht eine Doku auch True-Crime gewesen?
Genau, aber so True-Crime mit Murder-Mystery-mäßig. Also dieses, und dann wurde da die drei Leichen entdeckt und keiner weiß, wer es gewesen ist. Dieses, das, was ich so gar nicht mag, auch Zeitverbrechen ist ja letztendlich so. Und wo man ja auch sagt, dass so viele Frauen das so gerne hören und sehen.
Vor dem zu Bett gehen.
Genau, und es irgendwie jetzt so viel True Crime als eigenes Genre und Sparte und so gibt. Ist mir aber so ein bisschen aufgefallen, ich mag so Polizeidokus offensichtlich. Es gibt auch so von der Spezialeinheit FD-96 oder so, gibt's auch keine. Und es ist aber nicht so Dokushop, nicht so wie diese Feuerwehr und Polizei auf Streife-Dings, sondern die sind immer so ein bisschen auch so kriminalistisch so. Ja. Das sind die studierten Polizisten halt, die dann da immer vor der Kamera sitzen und erzählen, wie sie die organisierte Kriminalität bekämpft haben. Damals in den 80ern. Mhm. Auf dem Kiez in St. Pauli und so weiter. Und das war wieder so ein bisschen so, wir hier vom LKA NRW haben die Drangheta hochgenommen. Ja, und der ganz zentral ist dann eine Eisdiele in Siegen.
Auch dafür ist sie zentral.
Ja, die gibt es heute nicht mehr. Also zumindest,
jetzt ein Dönerladen.
Ja, und das ist mir dann gestern so aufgefallen, dass ich irgendwie so einen kleinen Faible dafür habe, dass ich mir gerne so. Das
ist dir gestern aufgefallen?
Ja, weil ich nämlich die ganze FD96-Dings auch geguckt habe und allen gesagt habe, sie sollen es angucken. Oder dann gab es so in der AD noch so eine andere Doku vor Jahren, da irgendwie so eine Einheit aus westdeutschen und ostdeutschen Polizisten, die 1990 alle dann zusammenarbeiten mussten in Ostdeutschland. Und die hatten auch, es war auch Sonderkommission, Einheit, irgendwas, SKE, KVB, ich weiß nicht, mit einer
Deutschland
Zahl.
Hat ja auch immer sehr sprechende Namen.
Genau, mit so einer Zahl hinten dran. Ne? Nee, die ZEC oder so hießen die. Und da gibt es auch so, und da gab es eine Serie dazu, eine fiktionale Serie, und dann gab es dazu die begleitende Dokumentation. Und die hat natürlich auch, da haben wir wahnsinnig gern angeguckt. Und ich glaube, ich habe da so einen kleinen Fable für. Na, mal gucken.
Ich muss ja gestehen. Ich
Empfehlung gerne hier in die Kommentare, ja? Falls ihr noch irgendwie so andere. Und mir geht's nicht darum, diese Mordgeschichten-Scheiße da, dieses. Und sondern ich will hier dieses, wenn die geile Bullerei da irgendwie.
Geile Bullerei.
da erzählt, wie sie da das organisierte.
Das wär auch nochmal ein guter Serientitel. die geile Bullerei.
Ja, gut, gibt's, glaube ich, schon
gibt's
in anderen Sparte.
Gibt's wahrscheinlich in anderen Zusammenhängen schon, ja, genau.
das Restaurant von Tim Melzer heißt Bullerei.
Achso, ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht.
nee. Ihr kleinen versauten Schweine. Mann.
Wobei ich aber, ich muss ja gestehen, ich weiß nicht, Carsten, wie es dir geht, aber ich habe noch nie Zeitverbrechen gehört, weil ich habe auch so eine Abneigung gegen so diese True Crime Hype.
Meine Frau ist ja eine der Frauen, die Anja gerade beschrieben hat, die auch sowas jetzt zum Einschlafen hört und dann schlitzen sie ihn auf und ja, super. Ich sagte, du kannst den Kopfhörer nehmen.
Carsten liegt daneben, so eine Augen.
Hast du das Knarzen noch gerade gehört?
Nee, das war, muss der Sohn dann nach Hause kommen.
Nee, ich höre tatsächlich auch nur passiv irgendwie mit, mal. Du musst auch nicht so mein Ding.
Ja. Ich hatte, als Serial rauskam, ne, da war ja sozusagen einer der Mitbegründer dieses Hypes, sag ich mal, ne, hast du Serial mal gehört?
Nee.
Die hatten ja diese Aufbereitung von da ja noch mit Abstand, also da war es noch nicht so True Crime mäßig so, sie schlitzten ihn auf, sondern da war es ja noch eher so aus der Gerichtsprozesswarte sozusagen, so wie kann man dann nochmal aufbereiten, und das wurde dann, glaube ich, aber immer schlimmer. da habe ich das noch mit, aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, so wie du auch gemeint hast, so dieser die Verbrechen, die da beschrieben wurden, sind ja wirklich passiert.
Ja, und diese Opfer, die realen Opfer und so, die ist dann ja auch.
Und da, ich habe nichts gegen Krimi. Also, wenn man das jetzt mal in eine Sparte packt, was natürlich auch schwierig ist, aber, oder ich gucke auch einen guten Thriller, wo, habe auch nichts gegen fiktionale Gewalt oder so, ne, aber, weil ich weiß, es ist nicht echt. Ich kann damit umgehen, weil ich weiß, aber wenn ich dann so eine True Crime Doku, wie auch immer man das nennen will, gucke, ich bin immer so ein bisschen, ich habe ein Problem damit, wenn ich weiß, dass das ein echter Mordfall ist, der vielleicht sogar auch noch ungeklärt ist oder so, ne? Oder dann weißt du so, eigentlich ist das jetzt gerade so auch ein bisschen Crime-Porn oder so, ne? Wo man dann so das Gefühl hat, man guckt hier gerade was jemanden wirklich betroffen hat und nimmt das dann als persönliches Entertainment. Ich weiß nicht, da komme ich nie so ran. Das ist ein bisschen
schwierig. Ich habe neulich gerade erst irgendwie so eine Twitter-Perle oder so gelesen, wenn ich mir vorstelle, dass ich ermordet werde und ihr dann meinen Fall als True Crime-Podcast hört, zum Einschlafen, dann komme ich euch alle heimsuchen.
Ja, genau, ja, das ist, irgendwie ist das komisch. Ich kann, ist nicht so meins. Aber ich kann auch, jeder soll ja, wie er will. Und es gab ja auch mal so, wenn Anja, du hast ja gerade gesagt, du guckst dann so Polizeidokus oder so, ne? Es gab ja, also Dokumentation ist ja eigentlich nochmal was anderes, weil es noch einen anderen, ich habe zumindest das Gefühl, einen anderen Standard gibt dafür, wie man eine Dokumentation.
Ja, und da kommen ja auch die ganzen Leute zu Wort. Also sitzen im Interview die Polizisten
im besten Fall
und so
dann,
und auch teilweise die Kriminellen und die dann und im Knast und so.
Aber auch da gab es ja so eine Welle von Netflix hat das auch so vorangetrieben, so hier America's Murder oder irgendwie so, was dann auch so ein bisschen aufbereitet wurde wie eine Serie, so mit Cliffhangern und du musstest halt die nächste Folge gucken und so.
Ja, das macht die ARD auch.
Aber das ist auch neu. Das ist auch anders geworden. Früher, damals, als wir noch jung waren, da waren Dokumentationen noch mit so einer gewissen, ich will's mal so professionelle Distanz. So, heutzutage ist das tatsächlich, und das war das, was ich auch eigentlich meinte, ne, dass das so ein Trend geworden ist, wo jetzt auch die früher Dokumentationen noch anders geschnitten haben, jetzt auch aufspringen auf diesen Zug und daraus quasi so eine, weiß ich nicht, so eine Must-See-Television-Dokumentation-Serie machen, ne? Das alles jetzt, ist jetzt alles irgendwie Serie und alles so ein bisschen, okay, nächstes Mal bye. Und so, ne? Und das ist anders aufbereitet.
Also das
ich weiß nicht, ob es gut oder schlimm ist, ich will gar kein Urteil darüber fällen, aber mir ist es aufgefallen, dass selbst die Öffentlich-Rechtlichen das anders aufbereiten jetzt.
Also leider ist da auch so, dass eben die, ich sag mal, Privaten oder vor allem Netflix das, also vor allem hat Netflix das geprägt, die wollten halt die Leute auf ihrer Plattform halten.
Klar.
Die Konkurrenz wurde immer größer und so weiter und du sollst ja da nicht, wie auch YouTube das will, wie alle Plattformen das wollen, ne? Müssen wir hier nicht erklären. Und deswegen dieses Bingen, die Leute zum Bingen animieren. Und natürlich hat dann die ARD das genauso, gerade in den Dokus, die sind nicht mehr eine fette 90-Minuten-Doku, bei Arte hast du das noch. Wenn du wirklich mal sagst, so jetzt mal anderthalb
Stunden. Die leisten
sich
das noch.
Dann musst du zu Arte in die Mediathek, ist richtig auffällig. Oder wenn du eigentlich dieselbe Doku, also oder dieselbe Länge gucken willst, dann musst du das immer horizontal erzählt, also weiß ich auch als Macherin, man muss es eigentlich horizontal erzählen, in der Hoffnung, dass eben die Leute eben auf der Plattform bleiben letztendlich und der Antrieb ist völlig nachvollziehbar. Ich glaube, es ändert sich auch nicht so bald und deswegen werden auch das in so kleinere Teile geschnitten. Deswegen schneidest du manchmal am Ende schon das Foreshadowing für die nächste Folge oder eröffnest die nächste Folge schon mit einer Zusammenfassung aus dem, was du die nächsten 40 Minuten sehen wirst oder 25 Minuten und so weiter und so fort. Das ist eine einzige Wissenschaft, aber ja, es ist auf jeden Fall in der ARD-Mediathek ganz deutlich. Und jetzt, falls ihr FC Hollywood geschaut habt, in der ZDF, kann ich eigentlich sehr empfehlen. Sehr schön gemacht, sehr witzig. Und gerade für Leute aus unserer Generation.
Das ist über Bayern München?
Über Bayern München und die 90er. Ist schon auch, also man kichert schon oft. Und die haben das ja noch mehr perfektioniert. Also ich fand es sogar bewundernswert. Das ist eine ganz tolle Machart. Also ich finde das ist ja von der BTF auch. Knaller-Doku, schaut euch die an, gerade wenn man kurz vor der 40 ist, so wie wir alle hier. Oder vielleicht schon ein bisschen länger.
Wir sind schon ein bisschen länger kurz vor der 40.
Und das ist halt schon, weil es auch wirklich wird in diese Zeit zurückversetzt und es ist ja eh gerade ein Trend, ne, dieses nostalgische Draufgucken. Und es ist auch bei dem, was ich jetzt auch meine, wenn ich diese Polizeidokus gucke, das sind ja dann so Fälle aus den 80ern oder so, oder aus den, oder eben.
Wo genug Abstand ist.
Ja, oder so. Also das ist jetzt bei der Dragenta nicht so, aber da ist es, dadurch mit Italien und Interpol und so, oh, spannend. aber das finde ich dann schon irgendwie, dann siehst du da irgendwie so diese, weißt du noch, die haben noch so andere Methoden gehabt oder sie haben dann zum ersten Mal das Zeugenschutzprogramm ins Leben gerufen, weil das ist bei der FD96 so, dass die da extra nach New York geflogen sind, dann haben die, wie können wir mit dem organisierten Verbrechen umgehen, dann haben die beim FBI ein Praktikum gemacht, sind wir zurückgekommen. Praktikum. Dann haben die gesagt, so machen wir es jetzt. Und deswegen werden jetzt immer in mehreren Teilen das und das, gerade diese, die dann auch sehr erfolgreich sind und das merke ich auch in den Kulturbereich, also selbst eine Doku, die nicht unbedingt, hier sind die Polizisten auf Streife, hier ist der
Toto und Harry.
Links, sondern vor allem ist es bei den Kulturdokus so, wenn es dann um die Geschichte von Hip-Hop geht oder was halt so ist oder diverse andere popkulturelle Phänomene, vor allem aus der Vergangenheit, es wird alles so horizontal in Häppchen gepackt. Meistens sind es so drei Teile sogar nur, aber…
Das ist dann aber auch Anforderung, wenn man jetzt, wie du ja auch hattest, einen Auftrag oder bekommt, da was zu produzieren, egal jetzt mal welches Thema, dass das dann gleich auch als Anforderung drinsteht, so wir müssen damit unsere Mediathek machen und das muss so gemacht sein, dass du, keine Ahnung, die Leute dazu animierst, mehr zu gucken auf unserer Plattform?
Nee, das steht da nicht drin. So nicht drin, wenn man zu einem Pitch eingeladen wird, dann geht es schon um den Formatkern, das, was will das Format, was wollen wir, wen wollen wir, es geht immer natürlich auch um die Zielgruppen, wen wollen wir damit erreichen, vor allem wenn die halt feststellen, wir haben für die Zielgruppe eine Art Überangebot, aber was ist mit der Zielgruppe, dann wird natürlich auch gezielt, weil ich meine, es sind ja Beiträge, die da gezahlt, man will ja jeden, der seinen Beitrag zahlt, auch sein Programm geben und dann ist aber natürlich schon im Hinblick, wenn man dann irgendwie diese Produktion macht und du pitchst es auch, also in dem Pitch habe ich zumindest auch reingeschrieben, wie ich mir die Aufteilung, also wie ich mir das Format vorstelle, auch in seiner Serialität. Also, dass es natürlich mehr Folgen sind, aber das, in dem Fall war es jetzt so, dass wir gesagt haben, pro Künstler und Künstlerin machen wir eine Folge. Aber da kann man sicherlich auch ablesen, also ich habe da jetzt den Zugang nicht, aber ich glaube, dass in meiner subjektiven Empirie, wenn mir gestern mein Vater zum Beispiel, ja, da hast du mir doch die Trettmann-Folge, denn den Film mit Trettmann war toll, hast du toll. Ich so, Papa, da gibt's noch drei andere Folgen. Genau, ja. Nee, hab ich nicht gesehen. Und das ist so, und ich glaube, das betrifft tatsächlich viele, weil du halt am Ende nicht dieses Ding hast, so, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja. Weil für uns war das abgeschlossen und der nächste Teil ist halt eine andere Künstlerin, eine ganz andere Geschichte. Und ich denke, dass das schon auch nochmal gerade in so einem Kulturbereich dann auch so, du musst dich dann wirklich auch für diesen Protagonisten interessieren und sagen, geil, jetzt gucke ich noch eine Folge, weil die ist halt einfach komplett anders eigentlich, außer dass sie auch die Performance eines Künstlers mit dem Orchester am Ende hat, aber an sich erzählt sie vorher dann die Geschichte von über den Song und so. Und das, ich glaube, wir hätten es schon einfacher, dass wir, wenn wir da irgendwie so eine horizontale Erzählung hätten, bietet sich ja bei dem Format eigentlich nicht an.
Nee.
Oder man verwebt.
Wenig Verbindung zwischen den
einzelnen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, alles zueinander zu verweben, dann müsste man alle Künstler am Ende zu einem großen Konzert vielleicht, also dass man das halt am Ende irgendwie, dann kannst du natürlich auch parallel das so miteinander verweben, sagt man dann. Also dann springst du von Trettmann zu Domiziana zu Absilon zu so Bunny und wieder zurück und so weiter und
brauchst aber halt einen Erzählfaden dann dadurch.
Und dann schreibst du halt das Ganze nicht in 25 Minuten, sondern eben auf eine 90-minütige Doku und dann hat man auch eigentlich mehr Geld, weil es schon ein bisschen anspruchsvoller ist und so. Aber es geht natürlich auch. Also das war jetzt in dem Pitch und in dem Konzept jetzt damals nicht so gedacht, aber könnte man sich, das ist ja meine Arbeit, dann auch zu überlegen, wie kriegt man das hin, das in mehrteilig zu erzählen. Da hätte ich auf jeden Fall auch Ideen.
Aber das war jetzt, das war jetzt aber nicht quasi Anforderung, zumindest nicht in dem Fall, wo ihr gepitcht habt, dass wir brauchen hier, blöde gesagt, natürlich wird es nie so drinstehen, aber Binge-Material für die Mediathek sozusagen. Sondern das war.
Aber sie lesen sich natürlich das von allen, an alle Firmen, die mitmachen, durch. Und wenn einer natürlich sehr gut argumentiert, warum er das horizontal erzählt, eben zum Beispiel auch, weil das dann für die Zielgruppe besonders interessant ist, sind es natürlich Argumente, die du da reingeschrieben hast, wo ich, wenn ich da als Sender sitzen würde, sage, ach, die Person macht sich halt wirklich Distributionsgedanken. Und das ist extrem wichtig. Also man kann nicht mehr wie früher sagen, ich habe eine geile Idee mit Joko und Klaas. Obwohl, das kann man heute noch, weil es Joko und Klaas sind.
Aber halt mit XY oder was auch immer. Ne? Ja. Dass du als Produzent quasi mit dem Material kommst und der Sender, was ja eigentlich sein Job ist, sich Gedanken darüber macht, wie er es verbreitet. Das ist ja eigentlich der Gedanke dahinter, sag ich mal. Ne?
So, genau.
Und jetzt musst du quasi schon vorher, um das Geld des Senders zu bekommen, dir Gedanken darüber machen, was wollen die eigentlich, ohne dass es dir so klar sagen.
Ist wirklich so. Also und das gilt für alle und vor allem auch darüber hinaus. Wie machst du denn, also das ergibt sich dann, wenn man dann an der Produktion ist und das kennen wir auch alle, muss man auch mitdenken, was machen wir denn, damit die Leute erfahren, dass es das Produkt überhaupt gibt? Weil früher haben ja Leute einfach eine Fernsehzeitung aufgeschlagen oder sind halt wirklich am Seppen gewesen oder also du hattest eben nur so und so viele Programme. Und jetzt ist es so, du musst halt dir Gedanken auch noch machen und das muss man ja auch nicht alles, muss ja nicht alles eine Person machen. Man hat natürlich einen Social Media Spezialist oder so. Und also in meinem Fall ist es eine Spezialistin und zu der gehe ich dann und sage, was glaubst du, wie können wir denn dieses Format an die Zielgruppe bringen? Ist es TikTok, ist es Instagram, ist es das, ist es dieses? Und dann wird da auch nochmal genau ein Konzept so geschrieben. Ja, das ist extrem viel Arbeit im Vergleich zu vor 10 Jahren. Es ist wirklich viel Arbeit.
Aber welchen Weg seid ihr da gegangen? Jetzt über eben TikTok und Instagram oder?
Da haben wir, glaube ich, vor allem Instagram als Plattform bespielt. Natürlich ist es jedem Künstler auch frei zu sagen, ey, geil, dass ihr mir diese Videos da gemacht habt. Oder die kann ich natürlich überall ausspielen also das, und teilen. Ne? Das ist, aber wir haben dann schon überlegt, oder das ist dann auch nicht unsere Entscheidung, aber das ist so etwas, was man mit reingibt. Weil, also generell sagen die ja nicht, das darf nur TikTok sein oder so, sondern die wollen am Idealfall sagen, das ist die ganze Welt, muss das auf allen Dings, aber das kostet ja auch alles mehr Geld und so ist. Und sie können auch nicht und eigentlich würde man ja wollen, dass die Artists selber mit ihrer Reichweite irgendwie sagen, wie geil ist es, ich teile das hier und mache Werbung dafür.
Ja.
Aber auch da ist natürlich die Herausforderung, wie kriegst du die Leute von Instagram in die scheiß ARD-Mediathek? Wie kriegst du die Leute von YouTube in die ARD-Mediathek? Das funktioniert einfach gar nicht.
Ja.
Das ist ultra schwer. Also
wo ja auch YouTube wenig Interesse dran hat.
Genau, weil die ja auch alle, selbst wenn du es hinten und dann machst du den Link da in die Endcard und man macht sich aber so wahnsinnig viele Gedanken darüber, wie man denn die Leute dahin kriegt, dass sie es überhaupt gucken.
Habt ihr das bei der Produktion, also vielleicht für die Zuschauer nochmal, wir reden jetzt wieder das über die Grimme-Preis nominierte Dokumentation. Die
das sagst du so nebenbei, ne?
Ja, genau.
Das ist ja scheinbar ganz gut angekommen.
Ja, also bei der Jury, bei der Nominierungskommission ist es gut angekommen.
Das ist ja schon mal was wert.
Ja.
Genau. Und habt ihr das, weil ich habe das, mir ist das mal aufgefallen, dass es mehr Produktionen in den letzten Jahren gibt, wo, sagen wir mal, entscheidende Szenen, nicht die ganze Produktion, aber entscheidende Szenen, so produziert werden, worauf der Fokus liegen soll, sehr zentriert ist, sag ich mal. Und ich vermute, ich habe die...
Jetzt von der Blick,
Bild, genau. Ja. Und ich habe die Vermutung, und ich glaube auch, dass das gar nicht mal so eine Vermutung ist, sondern dass es einfach auch so ist, dass das deswegen passiert, weil der Trend online, wenn man jetzt so an Clips denkt, ne, und an Sachen, die so geklippt werden, eher in hochformatigen Videoplattformen stattfindet, sprich TikTok, Instagram Stories und so. Und dass, wenn man sagen will, okay, ich habe hier einen Clip, der eine entscheidende Szene ist in meiner Produktion, was auch immer es ist, ne, ob es ein Film ist oder ob es eine Dokumentation ist, und den will ich irgendwie verbreiten oder dass er sich verbreitet, dann, und ich brauche sozusagen diesen Ausschnitt und was hier passiert, links und rechts davon, ist eigentlich zweitrangig und dann wird das alles so produziert, dass das, was wo der Fokus drauf liegen soll, auch wirklich so ist, dass man das relativ einfach für solche Plattformen schneiden kann. Habt ihr das mitbedacht, wenn ihr eine Social-Media-Strategie habt? Nee, oder?
Nee. Es gibt natürlich viele Firmen, die das so mitdenken. In dem Fall war mir aber klar, dass wir das... Das wäre jetzt zu kleinteilig, weil eben gerade da ist, also die Doku ist zum Beispiel, wo sieht man, die Doku ist darauf ausgelegt eigentlich, dass und es war dann auch ein bisschen Senderwunsch, dass wir vor allem viel ins Off legen, also O-Töne ins Off legen. War mir auch ein bisschen zu viel, war auch nicht das, was ich eigentlich wollte. Wir haben uns natürlich dann irgendwie in der Mitte getroffen, aber mir passiert viel zu viel, hörst du immer die Leute reden, aber siehst dann da so irgendwie schöne Slow-Mos. Ich hatte die viel mehr wirklich im On, wie man das dann nennt. Dann kamen wir an diese Social-Media-Situation, wo man ja eigentlich aus den vorhandenen Videos, also den vorhandenen fertigen Folgen, die Social-Media-Clips schneidet. Und da waren dass wir natürlich auch gemerkt haben, okay, da ist das halt kontraproduktiv, dass alles im Off ist.
Mhm.
Und auch tatsächlich so ein bisschen durch diese Hochkantsituation, dass man dann, die Leute laufen ja dann viel rum und so, da willst du ja ins Gesicht gucken, während dir das dann, das ist ja der, wenn du Doomscrolling genau. machst, das, wo du dann da irgendwie hängen bleibst. Wo wir dann nochmal neue Schnittprojekte aufmachen mussten, um halt eigentlich genau das zu erreichen, Clips. Dass die Leute auch hängen bleiben. Mhm. Und das war zum Beispiel so, eigentlich musst du wirklich doppelt denken. Also du musst schon sagen, das ist mein, so möchte ich, dass die Leute das im Fernsehen sehen oder auf ihrem Laptop oder halt im Querformat. 25 Minuten. Und wie ich sie halt über 10 Sekunden bis 30 Sekunden irgendwie catche, das muss halt eigentlich, genau, da muss man ja echt komplett neue Gedanken drüber machen. Mhm. Und da muss man ein anderes Schnittprojekt anlegen. Und wir haben das jetzt so nicht gemacht, aber mir ist schon, ich denke das schon immer mit. Ich denke schon immer mit bei der Produktion am Set. Okay, hier müssten wir das so, dann, wenn die dann da, das ist, also ich denke das schon irgendwie, es ist so eingepflanzt, dann meine ich so, diese Szene kannst du hier so und so nicht benutzen, wenn du das aber im Hochkant, oder hier ist, es sind ja meistens die O-Töne und die O-Töne, die Sätze, und wenn die O-Töne, da ist man auch nicht dokumentarisch dabei und guckt, dass man irgendwie alles scharf kriegt, sondern dann richtest du ja das Interviewbild ein und da kommt eine Lampe und da wird also eine Stunde beschäftigt, bevor wirklich das losgeht. Und da ist es dann auch, wenn ich das Bild abnehme beim, und deswegen ist es auch gut, wenn man immer mehr als eine Kamera hat, ist generell zum Schneiden immer besser, oder dass ich dann auch da auf den kleinen Bildschirm gucke und denke, ja, das können wir auch gut im Hochkant machen. Also ganz klar. Mhm. Oder die haben auch so, du hast auch so Setups, also du kannst an deinen kleinen Vorschau-Monitoren, so mit, da ist dann so ein Preset drauf, meine ich, und da, also gerade in der Werbung, ganz wichtig, die gucken dann direkt schon in den 16:9, 9:16, 4:5, auch quadratisch ist er jetzt anscheinend wieder aus, so wenn ich mein Instagram-Profil heute mal angeguckt habe, wir sind jetzt wieder irgendwie wieder so komisch hochkant, also so recht, also rechteckig. Und das kannst du direkt so tipp, das guckst du an, damit du gleich gucken kannst, wie kannst du es dann eigentlich letztendlich auch in deiner Timeline im Schnittprogramm dann direkt bearbeiten und so. Also das ist schon multiplattformmäßig ist das Arbeiten auf jeden Fall mittlerweile.
Ja, mir ist das aufgefallen bei so sagen wir mal so Blockbuster-Hollywood-Produktion, dass relativ viel entscheidende Szenen nicht mehr so, keine Ahnung, in einem Weitwinkel, wo dann irgendwie so mit mehreren Personen Blocking in der Szene passiert ist, sondern tatsächlich so halbwegs Nahaufnahme auf den Protagonisten in der Mitte des Bildes passieren. Ja, so, wo du dann denkst, so, ich weiß warum.
Ja, das bin ich, würde ich auch sofort. Und also ich habe es jetzt nicht offiziell, aber das ist, wenn ich meine Arbeitsweise würde, das eben auch. Ja, also ja, das ist auf jeden Fall der Grund. Ja, das stimmt schon, dass man irgendwie eigentlich auch ganz
TikTok
oft denkt,
macht unsere Filme kaputt.
Das brauche ich ja eigentlich rechts
deswegen
und links.
Deswegen eigentlich erstaunlich, dass es noch so Filme gibt mit 3,5 Stunden, wie bei
Interlist. Ja.
Also das TikTok-Publikum wird dadurch nicht angesprochen.
Nee, wirklich nicht. Naja. Vor allem nicht diese ganzen ADHD-Kids, die dann irgendwie noch einen U-Bahn-Surfer nebenbei brauchen oder so, um sich irgendwie auf 20 Sekunden Inhalt zu konzentrieren. Ja.
Ich fand das erstaunlich. Apropos gestern im Stadion stand ich so zwischen so mehreren Familien, also beziehungsweise Feder mit ihren Söhnen, die lasst die so maximal 10, ich kann das ganz schlecht schätzen, aber ich glaube so um die 10 wären die Jungs da gewesen sein. Mhm. Und wirklich bevor dem Anpfiff oder bevor Christian Arbeit oder eigentlich als Christian Arbeit schon längst da war und die Aufstellung hier nochmal und wir eigentlich auch die bis zur Hymne mindestens, saßen drei so Jungs, die waren jetzt auch keine Freunde, sondern die waren einfach zufällig, stand ich da mit drei Familien. Unten auf dem Dings haben die ganze Zeit irgendein Spiel gezockt auf dem Handy. Ja. Auf der, da wo wir halt stehen. Und ich hatte auch immer Angst, dass ich die zertrampel, die Kids. Und wirklich bis zum letzten Moment, in dem Moment, als zur Halbzeit gepfiffen wurde, Handy raus, zack, auf die Stufe gesetzt. Und ich fand es schon erstaunlich, dass die da so.
Wir haben mit 10 dann noch ein Bierchen getrunken.
Also. Genau.
Ja, also, aber dass die das so langweilig finden, ja, was sozusagen drumherum passiert und selbst in der Spielzeit, obwohl es ja wirklich gestern ein Spiel war, wo man auch sagen kann, hat sich gelohnt hinzuschauen. Ne? Mhm. Man musste nicht noch, wie geht's der Tante und so ein Gespräch nehmen. Also ich war nicht gelangweilt.
Machst du das sonst so, ja?
Na, es gibt schon so manchmal Momente, wo ich dann bin, Papa, wir haben uns ja lange nicht gesehen, erzähl doch mal.
Gibt schon so Spiele, das stimmt.
Und das ist auch okay. Und dafür waren wir so, das war früher immer der Sinn, warum wir uns im Stadion getroffen haben, damit wir ein bisschen was Fußball gucken und auch nochmal gucken, wie es der Familie ist.
Das stimmt.
Das hat sich ja jetzt geändert. Und das wieder auch teilweise, ich meine, klar, da müssen die auch so stehen, das ist auch anstrengend. Aber
stehen sind zu kurz, um alles zu sehen.
Ja. Und obwohl er saß, hatte da auch so, wir hatten da so eine Stange und so. Der konnte gut gucken eigentlich, dachte ich. Und aber er war wirklich so, oh. Ich hatte wirklich gedacht, was nehmt ihr das Kind mit? Aber er war komplett von oben bis unten natürlich eingekleidet in Union-Fanclub. Ne? Also er hat schon irgendwie ein gewisses Interesse da auch. Und er hat dann auch, und er war auch zwischendurch emotional, weil es gab ja so einige Chancen oder Möglichkeiten oder Situationen, wo direkt aufs Tor geschossen wurde.
Ja.
Und wo er dann auch so ein bisschen so, aber eigentlich wirkte er wirklich so wie, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will zocken.
Ich finde das auch immer ganz niedlich, wenn Carsten dann seinen Sohn immer mal mitbringt. Oder beziehungsweise mitbringt, er kommt ja mittlerweile auch alleine, ist ja nicht, kann das selber entscheiden. Ich habe immer den Eindruck, dass der die ganze Sache ernster nimmt als wir.
Ja.
Das ist ein Ultraschall wahrscheinlich.
Nee, aber nicht, der aber geht da, der nimmt das sich mehr zu Herzen als wir so.
Der ist richtig sauer.
Ja.
Der wusste doch genau, dass er gestern, gut, jetzt war irgendwie noch eine Party, wo er hin wollte, aber er wusste ziemlich genau, dass er dieses Spiel nicht gucken will, wegen des Gegners, aber auch, weil er wusste, oder meinte zu wissen, dass sie ja eh haushoch verlieren. Das kann er sich nicht antun.
Ganze Tag ruiniert.
Letzte Wochenende schon scheiße gegen St. Pauli und jetzt wieder, nee, wollte er nicht. Nee, der ist ja sehr emotional mitgenommen. Eingebunden.
Er ist sehr emotional dabei, ja. Auf jeden Fall. Ja, das finde ich ganz niedlich. Aber ist es denn, ich meine, du hast ja als einziger von uns hier irgendwie Kinder, die mittlerweile nicht mehr, aber vielleicht in dem Alter waren, wo sie so ein bisschen, also kennen deine Kinder Langeweile?
Ja, doch schon.
Ja,
aber
weil ich habe immer den Eindruck, das, was Anja gerade beschrieben hat, so die Leute, die dann, die kennen gar nicht mehr, wie es ist, sich zu langweilen.
Ich wollte gerade sagen, genau, diese Definition der Langeweile ist anders.
Ach so, okay.
Ne? Also die haben irgendwie nichts zu tun, aber sind dann halt irgendwie 2 Stunden auf TikTok oder keine Ahnung so. Aber ganz selten, dass dieser Satz fällt, oh, ist langweilig oder so. Ne?
Ich glaube, es gibt es nicht mehr so, ne, dass man irgendwie so, dass man eine Stunde zu Hause rumsitzt und nicht weiß, was man machen soll. Ja.
Das, aber hast du gesagt, das noch? Hast du
sowas? Nee, deswegen, nee. Ich kenn's auch nicht mehr. Aber ich meine, aber ich kenn's noch,
aus
dass
der
es
Kindheit
so war.
Ich, ja, ich
ja dass
so.
Man irgendwie, man kam von der Schule nach Hause, hat noch keinen Bock auf Hausaufgaben, Fernsehen lief nix, weil gab ja bloß 2 Programme oder so, keine Ahnung. Weißt du, und so, der Schnappschrank war auch uninteressant.
Mittlerweile.
Hat man letztes Jahr schon gemacht. Nee, aber so, dass man einfach erstmal nicht so richtig was mit sich anzufangen wusste.
Hm.
Ich glaube, das gibt's nicht mehr.
Ich hatte ausschließlich Langeweile als Kind, wenn ich auf Familienfesten war.
Gut, das stimmt.
Ich hatte nie, wenn ich alleine nach Hause, auch da hatte ich Projekte, da waren Dinge, die ich halt, da habe ich gedacht, ein Glück kriegt die Wohnung für mich.
Ja gut, du warst halt auch kreativ, ne? Das
ich,
ist bei mir.
Genau, ich hatte immer irgendwas, was mich beschäftigt hat.
Tapeten abkratzen.
Anja hat den nächsten Job geplant.
Aber so wirklich gelangweilt habe ich mich, wenn ich irgendwo nutzlos bei lauter alten Menschen oder erwachsenen alten Menschen, die da irgendwie im Kreis am Tisch sitzen und über langweilige Themen reden, wo du auch nicht mitreden kannst, wo du nicht involviert wirst und wo man aber auch nicht weggehen darf, weil es ja unhöflich ist und irgendwie ein Spiel spielen darf oder irgendwie ein Buch lesen. Also das war für mich eine Qual. Also das sind die einzigen Sachen, wo ich weiß, da habe ich wirklich gedacht, also wie soll ich das hier, wie mache ich
das? Aber das ist das, was ich meinte. In diesem Fall der Langeweile kommt dann halt irgendwie das Tablet auf den Tisch
genau,
oder das Handy, auch im Restaurant oder jetzt bei unseren Kindern auch nicht mehr so, aber früher auch, dass du gesagt hast, warst du froh, dass die mal irgendwie beschäftigt sind oder so und sich nicht irgendwie die ganze Zeit rummaulen, dass sie Langeweile haben. Und wann wir endlich los können und oder wann das Essen endlich da ist oder so.
Ich durfte kein Buch am Tisch lesen. Wir hätten ja, also ne, so ein Alternativ zum Tablet hätte ja jemand sagen, hier liest dein Buch.
Echt nicht?
Durfte ich nicht.
Weil?
Ich musste das, na, weil gehört sich nicht. Irgendwie so ein Kram. Irgend so ein Scheiß mit macht man nicht.
Anja, sag
ja
auch mal was. Wie läuft's denn in der Schule?
Ja. Gut. Oder jetzt macht doch genau Unterhalt oder wirklich, dass die auf mich wirklich, also im Grund da, also ach nee, ich weiß auch nicht, es war, hab ich gehasst. Es war auch nur meine Oma, die mich zu sowas verpflichtet hat, soweit ich mich erinnere.
Okay, aber das ist dann wirklich langweilig. Das ist dann tatsächlich, wenn dann auch die Option des Entertainments verwehrt wird, sozusagen, das ist dann schon fies eigentlich.
Ja.
Also ich kann verstehen, wenn man, obwohl eigentlich kann ich nicht verstehen, wenn das Kind halt ein Buch lesen will, soll das Kind ein Buch lesen. Das ist auch irgendwie nicht so. Also,
ja,
was,
das
was
war aber immer
spreche.
So, jetzt lass noch alle aufessen und dann und so, aber man durfte natürlich nicht, bevor aber die Erwachsenen da irgendwie, aber haben die noch da 3 Hähnchenflügel da auf dem Teller gemacht und man saß immer da und dachte, boah, jetzt wird halt fertig. Oder ich habe wahrscheinlich aus Langeweile dann auch noch mal mehr gegessen. Ich kann mir eher vorstellen, dass ich so, ja gut, dann schaufel ich mir noch was auf den Teller, was soll's.
Ja, aber was du meintest, Robert, ist ja wirklich, dass man zu Hause saß und nichts wusste mit sich anzufangen.
Genau, dass man nicht weiß, was man machen soll.
Genau, und diese Lücken sind aber jetzt irgendwie gefüllt mit
sofort
sozialen Medien.
Genau.
Und
ich hatte als Kind schon
Netflix.
To-Do-Listen.
Also, das ist, ich weiß nicht, ob das traurig ist oder bewundernswert.
Nee, eigentlich ist es super
traurig. Sie sind heute nicht abgearbeitet. Also so.
Komplett getrieben. Naja, wenn ich zum Beispiel mir vorgenommen habe, dass meine Playmobil-Landschaft jetzt noch um einen, weiß ich nicht, eine Ritterburg erweitert werden muss oder so.
Okay, das heißt aber, dass du hast eigentlich dann mehr das systematisch gespielt.
Genau.
Du hattest einen guten Plan fürs Spielen. Das ist ja was anderes als Langeweile
zu haben.
Das ist
ja auch, genau. Also das ist ja schon, da muss man, wusstest, okay, das ist jetzt hier, die Spielwelt muss jetzt erweitert werden. Dann wird die halt erweitert. Aber eigentlich wollte ich Super Nintendo spielen. Scheiße, was machst du denn jetzt? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, Stress. Okay. Und dann noch Hausaufgaben. Ja, und essen wolltest du ja auch noch. Und dann läuft im Fernsehen ja auch die Serie.
Und da hast du dir Listen gemacht, als Kind.
Ja.
Gruselig.
Ja, ich habe das schon öfter mal hier erwähnt, ich war nicht so ein normales Kind, ist auch okay. Ich habe ja auch nicht dann da...
Aus dir ist ja trotzdem was geworden.
Ja.
Grimme-Preis nominiert.
Noch nominierter, wenn wir uns nächstes Mal hier zusammenfinden. Ja.
Dann schon gewinnen. Hast du schon die Rede geschrieben?
So ist es nicht. So läuft es nicht. Und ich glaube
wieder,
auch nicht.
Wieder drin auf?
Also ich würde euch natürlich dann erwähnen. Ja. Ich glaube,
wir hatten ja auch einen Riesenanteil daran, dass das fertig geworden ist.
Also auch die Leute, die hier zuschauen, mussten lange verzichten auf weitere. Also für die würde ich auf jeden Fall noch eher erwähnen als euch.
Ja, krass.
Ja, ist okay.
Aber ich glaube, so läuft es nicht. Also ich glaube auch, die Konkurrenz ist zu groß. Also da sind zu viele andere gute Produktionen, wertvollere, pädagogisch wertvollere.
Ich hab mir die Liste mal angehört, die alle scheiße.
Ja, da ist ja auch eine fiktionale Serie dabei, was ich zum Beispiel wahnsinnig schwierig finde gegen ein Projekt, was wahrscheinlich viermal so viel Budget hatte wie wir irgendwie und eine ganz andere Intention und so weiter. Und die auch eine gute
Stranger Things.
Genau.
Stranger Things ist jetzt Grimme-Preis nominiert.
Nee, es ist Pauline, das ist auch eine ganz schöne, aber ist so ein bisschen, also ist auch für, ist auch so ein bisschen mystisch. Ist da auch mit nominiert und dann irgendwie noch so. Und da sind ja schon, der Adolf-Grimme-Preis steht ja für, also dass da irgendwie noch was Gehaltvolles mit da mitschwingt.
Zumindest schwingt es mit, dass das so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es klingt immer noch so, als wäre das so kulturell.
Oder dass es halt innovativ ist. Ja. Die Innovation ist vor allem das Wichtige und na, keine Ahnung. Aber was ich noch sagen wollte, kleiner Tipp, wo wir von True Crime und so weiter und Zeitverbrechen.
Jetzt.
Habt ihr gesehen, dass es von Zeitverbrechen 3 oder sogar 4 Folgen, ich glaube 4 Folgen bei RTL Plus gibt, also die gedreht wurden, auf Basis von echten Fällen, die bei Zeitverbrechen behandelt wurden. Die Serie habe ich mir angeguckt.
Mhm.
Und da gibt es vor allem die, wo Helene Hegemann ihre Regie geführt hat, die fand ich richtig stark.
Okay.
Die fand ich richtig stark. Und die 3, 4 Folgen sind auch, sind es jetzt 3 oder 4? Ich sage mal jetzt 4. Oh Gott. die sind zum Beispiel auch so ganz unterschiedlich. Also das ist gar nicht so von wegen, wenn du die eine Folge gesehen hast, da ergibt sich die Idee, weil die haben es halt von Anfang an so gesagt, für jede Folge andere Regiearbeit. Das ist immer ein Fall, den sie da rausgepickt haben und der auch deswegen so individuell erzählt wird. Also man kann nicht sagen, es ist zwar eine Serie, also so wird es ja verkauft, weil 4 Folgen unter dem Label Zeitverbrechen. Aber eigentlich sind es 4 eigenständige Filme.
Ist mehr so Anthology.
Ja. Und dann gibt es auch eine Folge mit, wo Lars Eidinger den Hauptprotagonisten spielt und die ist auch sehr Lars Eidinger-mäßig, finde ich. Also es ist wieder so eine Rolle, die er einfach so komplett so ausfüllt, wie man ihn halt auch kennt. Und dann gibt es die erste Folge, die ist, es gibt vielleicht doch nur 3. Aber auf jeden Fall die mit Helene Hegemann. Ich glaube, das ist die 2. Folge, die fand ich so geil.
Wie kulturell rückständig bin ich, wenn ich nicht weiß, wer Helene Hegemann ist?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, du bist da nicht rückständig. Ich glaube, ich vergesse immer manchmal, dass ich ein Freak bin und irgendwie so wahnsinnig viel.
Nein, du bist einfach in der Szene.
Ja,
im Biss.
Ja, oder so. Aber ich gucke dann auch immer und so. Und die ist halt einem, also kann ja die
Regisseurin.
Die ist vor allem auch Autorin und Regisseur und so, aber die war auch mal mit Anne Will zusammen, sagt die.
Anne Will sagt mir was.
Sagen die Leute da draußen. Ja. Aber das weiß ich mehr, weil also mehr Gossip habe ich nicht, aber die ist.
Aber du hast schon Produktionen von ihr gesehen. Also du weißt sozusagen um ihre Arbeit.
Ja, aber ich habe eher von ihr immer gelesen. Also das, wofür sie so steht, worüber sie sich äußert als Autorin. Und noch nie so richtig sie als Regisseurin, glaube ich, obwohl es gibt noch einen anderen Film, den ich natürlich mit ihr gesehen habe, der mir jetzt auch wieder nicht einfällt, weil ich mal keinen Namen, aber das fand ich richtig toll. Da spielt auch Neukölln vielleicht deswegen. Aber toll inszeniert, ganz toll.
Du hattest
toll.
Mal erzählt, dass du deswegen extra RTL Plus abonniert hast.
Ja, siehst du, ich habe mich überlegt, habe ich nicht hier schon darüber gesprochen, ja.
Da, also wegen Zeitverbrechen, ja. Das hattest du schon erzählt, beim letzten Mal, glaube ich, ne?
Also dann wisst ihr doch schon alle Bescheid, dann lass mich doch hier
nicht
wieder so auflaufen.
Jetzt hast du nicht auflaufen, jetzt hast du gesagt, wie es war.
Ach so, da hatte ich erst angekündigt.
Ja, das letzte Mal hast du gesagt, dass du es abonniert
alles
hast.
Alles klar, super. Das ist super. Deswegen auch hier an der Stelle nochmal alle, die jetzt die letzte Folge nicht gehört, die bei der letzten Folge nicht dabei waren, die müsst ihr zuerst schauen und dann jetzt diese.
Genau.
Spätestens jetzt.
Spätestens
pausieren.
Jetzt kommt wieder der.
Und zurück. Ja, nee, fand ich gut. War eine, ja.
Trotz des True Crime Aspekts.
Ja, es war eigentlich dann sogar nochmal besonders schwer, als zu wissen, dass das irgendwie genauso mal stattgefunden hat. Aber die haben ja wirklich dann drei gesonderte, ich glaube, es waren nur drei Folgen, jetzt bin ich aber auch.
Das werden wir nie rausfinden.
Nee, das ist unmöglich rauszufinden.
Na, ich kann mich halt an drei ganz spezifisch erinnern.
Ja, aber dann ist doch okay.
Aber dachte, wer gibt denn nur drei Folgen in Auftrag?
Echt?
Wirklich?
So,
Arte.
Ja.
Und die BBC. Die BBC hat auch immer nur so.
Naja, so. Kann ich empfehlen.
Gut.
Könnt ihr euch angucken. Also bei Lars Eidinger war ich auch irgendwann, wo ich dachte, jetzt werd mal fertig hier. Ja.
Aber sind das denn, das sind aber keine Dokus, sondern das sind sozusagen.
Das ist fiktionale Serie, also ganz fiktionale
Serie.
Aber
basierend auf Zeitverbrechen.
Genau.
Fällen sozusagen.
Genau.
Okay, okay.
Genau.
Wie heißt die?
Zeitverbrechen.
Nicht einfallsreich.
Ja, und da war ja die Geschichte auch so ein bisschen spannend, weil die hatten das ursprünglich an Paramount verkauft, die Produktionsfirma dahinter, Paramount Plus exklusiv.
Die sind dann aber pleite gegangen.
Paramount Plus, ja, nee, wir haben ja, also Union-Fans wissen ja, was das wahrscheinlich zu viel Geld in unseren Verein geschossen
hat. Das wird der Grund sein, ja.
Ich glaube, Union hat Paramount Plus pleite gemacht. Ja,
genau. Und dann saß die arme Serie da und oh Mensch, und alle hatten sich schon gefreut und die wurde schon ziemlich gehypt und wurde auch gesagt, Mensch, das ist ein tolles Projekt. Und
dann haben sie nochmal geguckt, aber irgendwas, weil in den Verträgen steht ganz eindeutig das, was ein Plus sein muss. Und dann haben sie es auf zur RTL Plus
gegeben. Ganz
genau,
Hauptsache ein Plus hinten dran. RTL hat also gesagt, tja, wir haben noch eine Mark.
Wir haben Plus.
Wir haben Plus.
Genau.
Und das ist ja bei der Pauline-Serie, die gegen unser Format oder mit unserem Format.
Nominiert
ist.
Wir hassen die auch.
Das ist ja auch spannend. Die BTF hat die ja produziert und die hatten das, glaube ich, ursprünglich für Sky oder vielleicht sogar Paramount. Aber irgendwie auf jeden Fall nicht für Disney Plus, wo es letztendlich dann gelaufen ist.
Auch noch ein
Disney Plus.
Produziert, also der Auftrag kam von einer anderen Plattform, die dann gesagt, es war Netflix, glaube ich sogar.
Netflix Plus.
Fuck, das war sogar Netflix. Und dann war es natürlich, ist natürlich immer hart zu erfahren, weil du steckst so viel Arbeit rein, auch so viel Geld, aber auch vor, das wird Netflix dann schon auch irgendwie bezahlt haben, aber, und dann wird dieses Produkt halt nie gezeigt. Mhm. Und du hast vielleicht sogar auch schon viele Drehtage hinter dir. Und das ist dann natürlich cool, wenn es da irgendwie jemand anderes sagt, hier, ich nehme das. Ich hab noch.
Wobei das natürlich, ich glaube, es war ja früher, also ich meine, in Deutschland wahrscheinlich nicht so doll, aber in den USA war das ja tatsächlich der Markt im Fernsehen, ne? Du hast halt Sender, die irgendwas in Auftrag geben, dann wird vielleicht mal ein Pilot produziert oder so und dann wird es auch teilweise nie gesendet. Weil,
oh ja.
Ne, das gab es ja ganz oft.
Oh
so,
ja.
Ja. Und heutzutage ist das ja jetzt lustigerweise wieder so mit den Streaming-Channels oder Streaming-Diensten, ne, die sind jetzt fast so wie früher die Fernsehsender, geben irgendwas in Auftrag, dann wird es eventuell gesendet, kommt auf die Plattform oder auch nicht. Aber ich glaube, es ist vielleicht dann heute ein bisschen einfacher, zu einer anderen Plattform zu wechseln, dass sie dann einfach das noch kauft, so dass Netflix sagt, okay, wir haben jetzt uns doch umentschieden, aber um noch ein bisschen unsere Kosten zu senken, verkaufen wir es jetzt an Disney Plus oder so und die bringen das dann noch.
Und die
so.
Verträge haben sich halt geändert, also gerade auch als Produktionsfirma hast du dann du hast irgendwie viel mehr Klauseln und das Lizenzgeschäft hat sich halt so stark verändert. Jetzt hat man halt
noch komplizierter geworden, ne?
Festgestellt, ey, wie geil ist es denn, wenn wir das nicht nur bei Netflix senden, sondern auch noch da. Und deswegen ist es halt so, da gibt es ja auch wahnsinnig große Lizenzabteilungen, also auch das ZDF macht das sehr gut. Die kaufen gut ein und verkaufen auch ihre eigenen Produktionen immer so, dass die da, also ist jetzt auch wieder falsch, es ist nicht das ZDF, sondern es ist eine Tochtergesellschaft, glaube ich, die heißt ZDF, irgendwas mit, keine Ahnung, Enterprises heißen die, glaube ich. Und das ist natürlich deswegen nicht, damit es auch Rundfunkstaatsvertragsmäßig und Beitragszahlen und so, damit das alles seine Ordentlichkeit hat, Ordnung hat. Aber die haben eine eigene, genau, so Abteilung, die halt die Sachen verkauft und erkauft. Oder wie die ARD hat Babylon Berlin gerettet, kann man ja auch so sagen. Ohne die hätte es jetzt, also die haben eh immer dieses Geschäft ja von Anfang an mit Sky gehabt. Aber dadurch, als es dann hieß, Sky macht keine deutschen Produktionen mehr, Und wir aber natürlich, wir Gebührenzahler sagen, oh nein, ich brauche die Serie, die ist doch so klasse, Mensch.
Auch nie gesehen.
Ach, ich fand die erste Staffel mega geil. Ja? Hat mich umgehauen damals. Ich meine, es war 2017. Ich habe das 2017 gedacht, ich lieb's. Aber ich bin ja auch so ein, ich liebe auch Berlin und diese ganze Geschichte dazu und so. Mittlerweile würde ich aber auch jede Staffel immer weiter gucken, weil es schon auch gute Bücher sind, die der Herr Kutscher da geschrieben hat. Entschuldigung, habe ich hier gerade den Carsten angefüßelt. Und also ich fand es gut. Ich mag ja, ihr merkt ja eh, ich gebe der deutschen Produktion immer eine Chance.
Auf jeden Fall mehr als ich.
Ja, ich bin da sehr ausgeglichen. Ich gucke mir viel an, was hier, weil es ja auch, das stimmt schon nicht, weil oft auch bekannte Kollegen, ehemalige Kollegen, Freunde oder so auch in dem Geschäft natürlich tätig sind. Und das ist auch eine Art Konkurrenzbeobachtung. Und deswegen, also ich informiere mich da auch ganz viel und gucke deswegen auch eine Menge.
Du meinst, du lässt dich inspirieren?
Ja, aber auch zu beobachten, was machen die Leute so. Also ich finde das natürlich, also ich finde zum Beispiel cool, die Regisseurin von Pauline, das ist auch eine Kollegin, mit der ich vor 10, 11, 12 Jahren mal zusammengearbeitet habe. Das finde ich natürlich cool. Und dann
Florida, oder?
Genau, und dann freut mich das natürlich dann irgendwie zu sehen, dass, weil damals war schon, die hatte einfach eh schon immer mehr Skills als nur so TV-Sachen. Die ist schon eine gute Autorin. Und ich finde es halt cool, dass sie jetzt schon sehr lange so etabliert ist in dem fiktionalen Bereich. Und dann finde ich es natürlich irgendwie cool und kriegen die ja meinen Support, indem ich da auch raufklicke und so. Und
da klicke ich dann nochmal hin.
Nee, das finde ich dann schön. Also das ja. Ja.
No.
Wollte ich nochmal sagen an der Stelle, weißt du? Deswegen guckt natürlich viel. Also wenn ihr da Empfehlungen haben wollt, ich gucke. Ja.
Ich habe ja, als ich hier wir hatten, bevor dieser Fernseher, der da hier hinten an der Wand hängt.
Ach, das ist ein Fernseher?
Das ist ein Fernseher, ja. Das
sieht,
das
ist hier so ein LED-Special Wall. Wall ist das.
Das ist unser Bilderrahmen, unser digitaler. Ja. da hatten wir haben ja hier DVB-T2 mittlerweile, ne? Also wir haben ja keinen Kabelanschluss, sagen wir, da komm her. So, und wir hatten irgendwie nur so 13, 14 von diesen frei verfügbaren Programmen, also ich wollte dafür kein Geld ausgeben, ne? Hab einfach, da gibt ja dieses Freenet, heißt das, glaube ich, ne, was man über DVB-T bezahlen kann. Und dann hat man auch die privaten. Und
ja,
wenn man das nicht bezahlt,
kannst du auch Zattoo oder Waipu oder was auch immer.
Genau, das wäre dann auch
viele Anbieter.
So, und jetzt hatten wir alles nicht, weil wir wollten für Fernsehen kein Geld, also für lineares Fernsehen kein Geld ausgeben.
Verstehe ich,
ne?
Ja.
So. Und wir haben halt die ganzen Mediatheken und Netflix und was man halt also hat. Und jetzt haben wir uns diesen Fernseher gekauft und der kam irgendwie, das ist ein Samsung. Und ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich, der kam mit so einem Samsung-Hub oder so. Das ist so der Samsung-interne. Und jetzt habe ich plötzlich, ungelogen, 7000 Fernsehsender.
What?
Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Also alle übers Internet natürlich. Ja. Ne? Aber das sind halt irgendwelche Streaming-Sachen, die Samsung da bundelt. Auch nach Themen. Also hast du so ein EPG, wo du dann auch für so einen Sport und so gucken kannst. Und ich habe gedacht so, wer soll das denn alles kommen?
Jetzt sitzt du abends mal da und zappst.
Ja, genau,
durch,
zappst durch so 7000, weil du vorhin Zapping gesagt hast. Weil ich weiß überhaupt nicht, wo. Also krass. Viel zu viel.
Ja.
Aber du hast jetzt auch RTL, Sat.1 und ProSieben dann? Das kann ich mir nicht vorstellen, ohne zu zahlen.
Nee.
Genau, okay.
Nee, die nicht.
Ja, aber weil das ist, das macht Samsung schon lange. Das hieß eine Zeit lang, glaube ich, auch einfach TV Plus oder sowas oder irgendwas mit Plus auf jeden Fall. Die haben auch eine Zeit lang YouTube-Kanäle eingekauft, den Content von YouTube-Kanälen, zum Beispiel den Food People Places-Kanal, für den ich ja damals noch. Und da liefen wirklich einen ganzen Tag in der Dauer, also im sogenannten Fast-Channel, so nennt man die jetzt immer, einfach alle Videos unseres YouTube-Kanals rauf und runter, und die haben zwischendurch aber Werbung gezeigt, womit wir auch tatsächlich Geld verdient haben. Und auch bei Rocket Beans war, Rocket Beans lief bestimmt ein paar Jahre in diesem, also dass du beim Seppen, wie du es gerade eigentlich
Beans
auch irgendwann mal bei Rocket Beans gelandet wärst.
Gibt es nicht mehr? Weil ich weiß, wir haben dieses Waipu-TV und dann
da gibt es auch
als Sender.
Als Sender, genau. Den kuratieren wir. Genau, den kuratieren wir aber so, und das nur freitags und samstags sind wir da nur live. Donnerstags und freitags, Entschuldigung, abends. Das damals waren wir ja wirklich live den ganzen Tag, aber wir haben schon auch, da sitzt wirklich jemand bei uns, der sich überlegt, wie gestalte ich die Programmtage.
Mhm. Aber das ist dann jetzt im Moment aus den, also voraufgezeichnet sozusagen, aus dem Archiv. Ja.
Das speisen wir da direkt aus unserem Superarchiv dann dahin. Aber man kann sich schon überlegen, Mensch, ich habe heute Lust, heute mache ich den ganzen Tag, mache ich nur die Let's Plays zu Call of Duty, die wir aller Zeiten jemals hatten, und dann dann sortieren die da so ein, so ungefähr.
Ja.
Und also das bestimmen wir dann schon bei bei Waipu und Zattoo. Und ich weiß nämlich nicht, ob wir bei dem Samsung, da gab es nämlich irgendwann so eine riesen Da haben die nämlich auch viel Geld an eingespart und haben nicht mehr so viel da sich eingekauft. Aber genau, weil das wollte ich jetzt mal wissen, weil eigentlich hast du trotzdem kein RTL.
Also das, wofür man über DVB-T bezahlen müsste, habe ich dann auch nicht, weil, wie gesagt, ich bezahle dafür nicht. Mhm. Aber ich war sehr schockiert, als ich von, wie gesagt, es waren, glaube ich, 14 Sender, die ich hatte, plötzlich bei, ja, 7000. Knapp 7000 war, wo ich dann erstmal so, also es kann sein, dass Rocket Beans sich da irgendwo noch drin versteckt. Ja, ich nur noch nicht dahin gekommen.
Ich sapp noch. Bei R bist du noch nicht.
Genau. Nee, aber es ist tatsächlich, ich fand's absurd, sagen wir mal so, ja, was da so an, ja, man kann es nicht anders nennen, an Überangebot von Dingen herrscht. Die, glaube ich, ich weiß nicht, was, da wird ja auch keine, also kann ja nicht, Einschaltquote kann ja da nicht gemessen werden oder so. Ich weiß nicht, wer das guckt alles. Also vielleicht würde mich interessieren, ob da mal mehr als 20 Leute gleichzeitig auf einem dieser 7000 Channel zu gucken, um halt genau, wie du sagtest, den Backkatalog von Rocket Beans jetzt, nicht, dass es abwerten klingen soll, aber so richtig. Sich anzugucken. So, wer guckt das? Für wen existiert dieses Angebot?
Ich finde auch, und das, da sprichst du auch, und da können wir jetzt auch noch ewig drüber reden, da sprichst du ein Thema an mit den Quoten und dem TKP, dem Tauser pro Kopfpreis, der wahnsinnig wichtig ist, um Geld zu verdienen, eben gerade mit diesen Fast Channels, weil die sind nur dafür eingerichtet, die kosten nicht erst. Also ein Fast Channel betrifft ja wirklich, du machst einen Kanal auf und der spielt den ganzen Tag eigentlich nur alte Sachen aus, die dich auch als Sender im Idealfall nichts mehr kosten, weil du die irgendwann mal gekauft hast in den 80ern. Also Sat1 Gold ist zum Beispiel sowas. Und kannst aber zwischendurch machst halt Werbebreaks.
Ja.
Und damit nimmt der einfach nur Geld ein. Ja, kostet dich Strom, glaube ich, sonst noch.
Und im Zweifel einen Sendeplatz, es sei denn, es geht über das Internet, da kostet nicht mal einen Sendeplatz. Ne?
Genau, es ist auch nicht linear irgendwie an der Stelle. Also doch, es ist genauso, wie ich es erklärt habe. Also die können schon auch kuratieren, die überlegen sich, oh, heute ist Ostern, auch immer mal wieder die alten Traumschiffe vor Ostern raus und so. Irgendwie so, aber letztendlich ist das einmal eine Einnahmequelle und das ist auch alles okay, weil viele Zuschauende freuen sich ja auch, wenn sie da irgendwie nochmal die Schwarzwaldklinik sehen können oder wir, ohne
Bonanza,
dass sie das
von früher.
Und Bonanza und was nicht alles und Golden Girls und so.
Ja.
Aber das trotzdem ist jetzt nämlich mit dieser Abstellung, dass wir halt nicht mehr den generellen, den Zugang nutzen, den uns da die Haushalte geben, jetzt ein riesen Quotenproblem. Also es gibt jetzt im Prinzip ganz viele Geisterhaushalte, die nicht mehr gemessen werden können. Und das damit beschäftigen die sich jetzt gerade und wie wollen wir das eigentlich revolutionieren und wie wollen wir das in Zukunft gestalten? Und manche wissen gar nicht, dass sie zum Beispiel eigentlich, also viele bezahlen ja zum Beispiel über Vodafone oder Magenta tatsächlich so ein lineares Programm. Die haben ja gesagt, so, ich will hier doch noch weiter zappen können. Ich will RTL, Sat1 und alles haben.
Aber IPTV sozusagen.
Genau, IPTV ist es, genau. Und das da wird das ja nicht so gemessen. Also die Zahlen
könnten aber einfacher
sind
sogar
möglich
als,
zu, genau, sogar viel genauer.
Genau.
Und nicht hier dieses Jahr 5000 Haushalte stehen für 80 Millionen und so. Aber das ist gerade, aber die werden halt so nicht erfasst im Moment. Ja. Oder beziehungsweise man weiß nicht genau, wie man sie dann bündelt und wie man es, und Datenschutz und da ist so wahnsinnig viel los. Und das alte Modell hat einfach ausgesorgt und bringt nichts mehr. Aber es gibt halt immer noch Leute, die sagen, nö, oder die auch Angst haben, weil sie dann ihre tatsächlich Werbeeinbußen
das ist halt, ne,
kommen sehen und so.
Das Lustige daran ist, zumindest in meiner sehr eingeschränkten Erfahrung mit tatsächlich Internet, also das ist jetzt nochmal was anderes als Werbung im Fernsehen und im Radio und also in eher linearen Medien, da war in meiner Erfahrung ist es immer so, dass eigentlich niemand in diesem ganzen Spiel, also nicht Werbeagenturen, nicht Werbeverkäufer, nicht Leute, die die Werbung dann ausspielen, also keiner in diesem Konglomerat von Leuten, die mit Werbung TM zu tun haben, wollen genaue Zahlen.
Mhm.
Niemand. Also ne, das, was du gerade meintest mit dem IPTV, klar, du könntest ja, wenn du einen Rückkanal hast, könntest du ganz genaue Einschaltquoten messen. Super genau. Und auch auf die Sekunde genau.
Mhm.
Will aber keiner, weil da würde so viel Geld verloren gehen für alle in diesem Spiel, dass keiner daran Interesse hat, genaue Einschaltquoten zu machen.
Andererseits Google, also YouTube macht das so. Ja. Also du kannst durch die Analytics genau sehen, und das siehst du sogar als, ist so relativ transparent, selbst als wenn du nicht keinen Kanal hast, siehst du ja, wo die Peaks sind und so, und wo sind die Leute, wo sind sie weggeskippt und wie viel Klicks hat dieses Video halt am Ende des Tages.
Ja.
Und das, wenn du in Analytics drin bist, hast du es noch viel genauer. Und das wollen die schon alle immer haben. Und Twitch hat auch ziemlich gute Möglichkeiten, dass man so ein bisschen was sieht, wer wie lange dran war, wann, wo.
Aber da haben dann auch wieder nur diejenigen Interesse daran, die dann diese Zahlen dafür nutzen können, um dich zu drücken. Um dir weniger Geld zu geben.
Auch absolut richtig, leider, ja. Und dann auch, genau, ja, das stimmt.
Weil die dann sagen können, naja, aber hier um 17 Uhr mittwochs bricht das Video immer ein oder so, ne? Und wir haben, das hat nicht so performt, wie wir es uns erwünscht hätten und so bla. Mhm. Aber niemand hat Interesse daran zu sagen, naja, wir machen mal den Werbemarkt fair. Das, weil keiner daran, weil viele Leute daran verdienen, dass er eben nicht fair ist.
Und das, gerade bei den Streamern und so, ist es ja auch dieses Ding, wenn du dann halt so ein Monte bist und du hast irgendwie die und die Abrufs, also das gilt ja für alle, die irgendwie ab einem bestimmten Klick-Dingens, da entstehen ja Preise, das ist ja auch so fußballmäßig fast, wo gar nicht mehr darum geht, was macht der eigentlich im Inhalt oder was ist der Wert dieses, oder was ist das für eine Sendung, was passiert da eigentlich, oder sondern allein, dass der Mensch überhaupt die Einladung zu deiner Show annimmt, das kostet schon mal Geld, so gefühlt, oder es ist halt immer so, dass er überhaupt dann zu dir kommt und dann soll er in der Sendung auch noch irgendwas machen. Ich habe jetzt nur Monte gesagt, aber es gilt eigentlich für alle ab einer bestimmten Klickzahl, die verdienen sich dumm und dämlich. Und wenn du eigentlich eine coole Show machen möchtest, wo du sagst, Mensch, lass doch coole Leute, die in dieser Internetkultur oder in der Gaming-Kultur irgendwie sich auch sowieso eigentlich immer vernetzt haben, lass uns mal zusammen irgendeine coole Sache machen, dann ist es sehr schwer, diese Gelder da aufzubringen. Und die sind deutlich höher als die Produktionskosten manchmal.
Aber war das nicht bei, sagen wir mal, sowas wie Wetten, das nicht auch genauso? Also wenn da David Hasselhoff auf der Couch sitzt, dann macht er das ja auch nicht for free, oder?
Aber der Thomas Gottschalk hat auch mal gesagt, er kennt die, weil er den anderen.
Genau. Also,
ja,
ne?
Natürlich, das ist ein sehr gutes Beispiel, vor allem dafür, dass diese Person, also wenn der kommt und nicht mal performt, ne? Also ne, klar, wenn der da auftritt und seinen Song singt und als Künstler und ne, also dann arbeitet er ja auch, aber das tatsächlich nur zu einem Promo-Dings kommt, weil er sagt, ich bringe übrigens einen neuen Film raus und hier können wir nochmal einen Ausschnitt zeigen, das ist eigentlich auch, wo man denkt so, Alter, das gab's auch, also ich weiß nicht, wie viel Wetten, das jetzt wirklich dann war letztendlich, aber das gab's zum Beispiel bei vielen Shows, wo ich gearbeitet habe, da waren die ja dann zu damaligen Zeitpunkten, gerade Musiker, Musikerinnen, total glücklich, wenn man denen dann eine Fahrkarte gekauft hat. Um überhaupt ins Studio zu kommen oder und da natürlich auch versorgt hat, aber dass sie eine Gage kriegen, dass sie dann 10 Minuten genau da sitzen, um zu sagen, mein neues Album ist übrigens dieses oder mein neues Buch ist das oder mein neuer Film. Bei den Musikern hat man ja oft wenigstens einen Auftritt gehabt, also wirklich, dass die ja auch gearbeitet haben. Aber wenn Schauspieler, Regisseure oder irgendwas oder auch andere Moderatoren wegen der Cross-Promo kamen und sagen, ja, schaltet mal ein am Sonntag 20:15 nach und läuft mein neues. Das ist halt so. Da hat man nie Geld gezahlt. Das gehörte sich, glaube ich, auch nicht. Also das haben wir so, also eher eine Aufwandsentschädigung, was ich auch wiederum okay finde, aber eine Gage.
Aber auf der anderen Seite, wenn David Hasselhoff seinen neuen Song performt bei Wetten, dass und dann aber auch noch eine Stunde da bleibt, um noch Wettpate zu sein.
Ja, dann hat er natürlich auch noch so eine Aufgabe. Vor allem dann muss er wahrscheinlich, wenn er die Wette verloren hat, muss er sich auch noch zum Lappen machen.
Genau, muss er hier noch Sackhüpfen machen. Oder so.
Ah ja, das stimmt. Nee, ich meine jetzt tatsächlich.
Das kann man dann auch noch bezahlen.
Ja, ja, das finde ich auch. Also ich meine jetzt nur so das Tatsächliche, ich komme eigentlich zu Promo-Zwecken. Und das war eigentlich früher nicht so. Und ich finde es auch nicht schlimm, bin ich komplett dagegen, aber direkt zu sagen, Entschuldigung, aber ich bin Millionen wert und ich komme für 5 Minuten, dafür musst du mir so und so viele Hunderttausende zahlen. Das finde ich einfach krass, weil es geht immer in meiner Welt, in der ich mich umtreibe, und ist das immer zu Lasten der Qualität der Sendung.
Ja, weil dann Geld woanders fehlt.
Genau, weil du musst dann irgendwie immer gucken, dass der Superstar der glücklich ist und während aber alle anderen, die dem Superstar eine coole Show machen wollen oder für die Superstars und natürlich am Ende für die Leute draußen sitzen und sich das angucken, ist es halt, oder du holst dir einen Salespartner nach dem anderen rein und alles ist komplett durchgebrandet und sitzt in der Regie und überlegst eigentlich nur noch, das ist auch übertrieben, aber das versucht Rocket Beans auch ganz klar eben nicht so zu werden und das ist aber einfach auch nicht so leicht, aber wenn ich mir diese Streamer-Events bei Twitch angucke, wo die ununterbrochen irgendwas einblenden, für wen sie alles gerade jetzt Werbung machen und hier nochmal ein Rabattcode und da nochmal dieses
G-Fuel
und du denkst so, Alter,
Nvidia.
Ja, genau, und all diese vielen Dinge, das finde ich schon, also ich bin auch vielleicht da eben in dem Alter, in dem ich das nicht mehr ertragen will. Junge Menschen sagen, ja, so ist es halt, oder? Aber ich finde es so ultra nervig. Also ich stelle mir immer vor, wenn ich da in der Regie sitzen würde, okay, jetzt nicht bei denen, wo die selber Regie sind, weil sie nur sich selbst beim Zocken filmen, aber auch bei den größeren Events, die dann auch irgendwie mit Red Bull zusammenhängen oder weiß ich nicht was, da denke ich mal, wenn ich da in der Regie nur noch darauf achten muss, dass ich die ganzen Salespartner…
Jetzt das Overlay einblenden, ja, und…
Ja. Dass ich die Salespartner alle glücklich mache… Das ist ja beim…
Aber die bezahlen dein Gehalt dann.
Ja, aber…
Alleine,
ja,
tragen sich die…
Deswegen ist es, ja, genau, es ist nicht so einfach. Es ist auch nicht, dass ich das pauschal verurteile, aber ich finde schon, dass… Beim Fußball finde ich das ja zum Beispiel auch so krass, wenn dann auf einmal da die Hälfte des Bildes irgendwie abgedunkelt ist und denkst so, warte mal, ich, oder mitten in der Mitte haben wir es ja jetzt, glaube ich, meine diese Bet and Win und ja, Tipico-Sachen. Mhm. Und ich, die kriegen es ganz gut hin in der Regie, dass man nicht sagt so, aber ich denke manchmal so, mach weg, mach weg. So, also das ist schon heftig.
Ja. Es gab mal eine Zeit, ich glaube, da hattest du noch Premiere, oder nee, nicht Sky. da gab es immer dann, immer wenn ich Sky geguckt habe, Fußball, war dann immer, konntest du darauf warten, alle 10 Minuten musste der Moderator sagen, was sonst noch auf Sky läuft, ne? Was du gerade meintest, Cross-Promotion.
Was ja nach wie vor.
Ist noch nach wie vor. Ja. Ich habe lange kein Sky mehr geguckt.
Dass unten bei Sky irgendwie Serien.
Das ja, aber dass der Moderator wirklich
hinweist.
Ach so, okay, ja, genau.
Oder auf andere Sportevents. Ja. Oder ist nicht nur bei Sky, so auch bei, okay, RTL oder so, wenn die irgendwie europäischen Fußball zumindest übertragen.
Ja.
Sie sagen, ja, und wenn ihr jetzt aber irgendwie noch, keine Ahnung, Formel 1 gucken wollt, genau, dann haltet, ne.
Das, der Host Read quasi, ja, ne, dass du dann quasi rausgezogen wirst aus dem, was du eigentlich gerade guckst, ja, um dann eine Promo vorgesetzt zu bekommen für was anderes und dann musst du dich wieder auf Fußball konzentrieren. Genau. Und dass das aber der Kommentator machen muss, ja, das fand ich halt immer schon so
arschig. Das ist nachvoll.
Also das finde ich auch, es gibt aber ein sehr bekanntes Beispiel, wie das die Sportschau letztendlich, also es, und zwar war es letztes Jahr vorletztes Jahr irgendein Spiel, was kommentiert wurde. Und irgendwas war eine Schiri-Situation, wie auch immer. Und das war aber auch gut. Und der Kommentator sagt an der Stelle, apropos so ungefähr Schiri-Situation, es gibt in der ARD-Mediathek eine ganz, ganz großartige Schiri-Dokumentation.
Die habe ich sogar gesehen.
Und der hat es aber von sich aus. Das war nicht so, dass irgendeiner aus der Regie, ziemlich sicher bin ich, also ich bin mir hundertprozentig sicher, gesagt hat, jetzt machen wir hier noch Werbung für die Schiri-Doku. Ja. Und sondern weil er selber das als war, wirkte auch so authentisch und sagt, Mensch, also wenn wir hier nochmal was über Schiris, da kann ich euch, wir haben hier bei uns in der Sportschau, haben wir geil gemacht, guckt ihr die an.
Ja.
Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die in dem Moment oder kurz danach halt die in der Mediathek diese Doku nochmal nach oben hochgegangen ist. Und immer, ich meine, sie war auch gut. Da kann man halt auch sagen, dass die Qualität der Doku einfach auch überzeugend war, weil es unheimlich geil mit diesen, weil die hatten die Mikros von denen abgenommen. Also das ist halt wirklich auch eine ganz neue Machart und so. Und da bin ich davon überzeugt, dass viele Leute dran geblieben sind, sie weitergeguckt haben, eben weil sie auch inhaltlich einfach gut war.
Ja.
Und das wollen natürlich, und dieses Erfolgserlebnis in der ARD wird aber sicherlich auch dazu führen, dass die auch hier und da manchmal vielleicht sowas sagen wie, lass uns mal auch was einblenden. Lass uns mal auch während eines Spiels einblenden, dass wir die in der Mediathek die tolle Doku haben. Und das ist mir übrigens gestern auch noch aufgefallen bei der Drangheta-Doku. Die haben oben öfter mal eingeblendet, dass es einen passenden Podcast gibt. Und im Idealfall kriegen die natürlich ihre Leute auch dazu, dass die dann sagen, ja, ich möchte das nicht nur einblenden, kannst du nicht auch noch mal sagen,
mal
dass.
Mal darauf hinweisen. Weil Einblendungen, ne, kennen wir alle, kann man auch wunderbar ignorieren.
Ja. Genau. Du kannst natürlich erstmal, es ist natürlich auch ein großer, also kannst du natürlich deinem Sportschau-Star nicht sagen, du musst das jetzt so machen.
Kannst du schon, ist ja dein Angestellter.
Ja, naja, meistens sind die frei
oder
sogar.
Oder frei, aber er ist ja trotzdem, hat er einen Vertrag für dieses Spiel dann im Zweifel oder für, kannst du schon sagen.
Aber es gibt schon auch Leute, die sagen, sag mal, Teig 30 Jahre nicht, mach den Mann, den erst damit an. Oder so. Dann
kriegt er halt vielleicht keine Aufträge mehr nächstes Jahr.
Ja.
Aber da war es halt, bei Sky ist mir schon, da ist einem aufgefallen, ist wahrscheinlich auch immer noch so, hast recht, dass es halt so, alle 10 Minuten, ne, dass du halt so Takte hattest, so, wenn, egal was auf dem Spielfeld gerade passierte, oder nicht ganz egal, aber so, du hattest halt den Takt, alle 10 bis 15 Minuten musste darauf hingewiesen werden, was ist noch, dann gibt's noch den Boxkampf, dann gibt's noch Formel 1, dann in der Sky Mediathek kommt noch, keine Ahnung, Babylon Berlin oder so, ne, das haben wir alles noch, wenn das Spiel vorbei ist, gehen Sie doch mal dahin, so, um Gottes Willen, schalten Sie nicht ab, so, gucken Sie uns weiter.
Ich finde bei The Zone immer interessant, dass die dann.
Datsen bitte.
Bei Datsen haben die, glaube ich, dann immer diese komische, schwachsinnige Zuschauerumfrage, wo du weißt, irgendwie sowas glaubst du, wer heute der Matchmaker ist und was der Dings ist und was hier und an. Dann,
Engagement.
Ja, und dann kommt immer so, das, dann wird das auch immer so eingeblendet und ich finde es auch mal besonders geil, wenn die Kommentatoren, ach so, ja stimmt, das muss ich auch noch sagen. Ach so, sie haben übrigens alle so und so abgestimmt. Und ich denke immer so, oh Gott, hey, interessiert mich überhaupt, interessiert mich einfach null.
Gut, dass ich daran teilgenommen habe, wenn dann mein Ergebnis, an dem ich mitgearbeitet habe, so präsentiert wird wie, ach ja, ich war ja auch noch. Nee, sie sind uns wichtig, liebe Zuschauer.
Ja, vor allem, das ist ja so bei gerade bei so chatbasierten Sachen wie bei Twitch und YouTube, wenn du da live eben, da bist du ja im Chat und dann ist es auch unter den Chattern eigentlich so und dann fragt dich auch der Moderator oder die Person natürlich also und sagt, ey, was glaubt ihr, schaffe ich jetzt dieses Level oder was auch immer?
Ja.
Und dann ist das, glaube ich, auch so was anderes, auch so ein bisschen fanmäßiger oder so, wenn du da den auch unterstützt. Und da ist das so gelernt, weil du bist eh die ganze Zeit am Tippen. Das ist so, so funktioniert ja die Plattform. Aber ich will doch nicht ja irgendwie bei Datsen dann auch noch. Ja, es ist okay, wenn es das Tool gibt, aber ich finde es auch jedes Mal, denke ich, ach Gott, ey, ihr seid
vor
wirklich
allem,
niedlich.
Vor allem vernischt.
Früher
hast du ja vielleicht noch irgendwie ein Gewinnspiel
genau,
draus gemacht oder so.
Gab's
so ein Fiat Uno am Ende.
Ja, da steht gar nichts. Genau, da ist nichts davon. Außer so nochmal unten in der Ecke so eine hässliche Grafik reinkriegst.
Hast du zwei Balken.
Ja.
Das wurde cool.
Und denkst so, ja, okay.
Da habe ich mitgemacht.
Das sind also, so denkt hier die Community offensichtlich. Die
Datsen-Community. Wer kennt sie nicht?
Ja, und da bin ich, also, weil ich finde es auch cool bei Amazon, also bei Prime, bei den Champions-League-Übertragungen, das fand ich wiederum auch irgendwie ganz, die haben noch mehr so mehr Statistiken eingeblendet, was ich wiederum ganz geil fand, so die ich sonst nicht kannte. Also
so
auch so in einer, ja, so zackig kam da irgendwie so, ach, guck an und so. Also weiß ich nicht, so wahnsinnig viele Daten, die da rechts und links immer reingeflogen kommen. Und das fand ich dann wieder irgendwie ganz, ganz geil. So, das hatte auch wieder ein bisschen was Videospielmäßiges. So, dass wie schnell das da alles reinkam. Und dann frage ich mich natürlich, oh, wie ist denn das so programmiert, dass die das dann direkt reinschießen? Also so gucke ich das ja dann, wenn ich dann denke.
Da sitzen arme Studenten, die das alles einhacken müssen.
Ja, es muss ja irgendwie eine Datenbank geben, aus der das sich eigentlich dann zieht, dass man in der Regie dann sagt, okay, ich drücke jetzt hier diese Statistik da nochmal rein, weil die Spielsituation, aber es kommt halt so feilschnell in der Spielsituation.
Naja, das ist ja, aber das ist natürlich auch alles vorbereitet für, sie übertragen halt ein Fußballspiel. Da gibt es jetzt ja auch nicht eine endlose Möglichkeit von Dingen, die
wenn
man
18 Spiele gleichzeitig überträgst.
Ja, aber die Regie macht ja nicht 18 Spiele gleichzeitig.
Nee, das stimmt. Naja, nee, ja doch, du hast eine Konferenzregie.
Aber sind die dann auch dafür da, die Overlays für Abseits einzublenden?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Weiß ich nicht. Können wir mal recherchieren.
Ich will das wäre nochmal mein Traumpraktikum. Ich will wirklich,
Fußballregie?
Ich möchte so wahnsinnig gerne mal einfach nur da auf so einem Stühlchen sitzen, in so einer Regie von einem, und dann meine ich aber jetzt nicht obwohl würde ich auch nehmen, am Ende ist mir egal. Aber ich, Bundesliga bis auch Weltmeisterschaft, ich würde so wahnsinnig gerne mal in so einer Fußballregie sitzen.
Also wenn jemand zuhört.
Ja, genau.
Also einfach nur, ich sitze mucksmäuschenstill, ich setze mich ganz hinten hin. Ich bin gar nicht da.
Anja bereitet auch die Zuschauerumfragen auf.
Ich mache alles, was, genau, ich koche auch Kaffee, alles, aber ich würde so gerne mal.
Einfach mal dabei sein. Aber du kennst doch Leute, das kann doch nicht so schwer sein, dass du da mal rankommst.
Aber das ist schon auch frech.
Na und?
Ich kenne aber keine Leute, ich kenne keine Leute, die.
Ja, aber vielleicht kennst du jemanden, der jemanden kennt.
Nee.
Nee.
Aber das würde ich so gerne machen.
Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so spannend, ehrlich gesagt.
Doch, ich will das mal wissen, wie da die Stimmung ist. Und wie das auch, wie die da schalten und so. Ich will das einmal wissen. Ich hab natürlich ganz, ganz konkrete Vorstellungen, aber ich will wissen, ob die wirklich so sind.
Nachher sitzt dann ein gelangweilter Mensch vor einem großen Streamdeck. Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3.
Nee. Ist
alles mit OBS.
Und ich will auch diese ganze, das Drumherum, auch das, ne, wie schaltest du dann da zu den Kommentatoren und dieses und jenes und jetzt hier ist der O-Ton, Spiel ist vorbei, Trainer ist da, zack, rüber, Dings, ich will das alles sehen.
Aber das kann doch nicht so schwer
ich
sein.
Ich bin den ganzen Tag, von früh bis spät, will ich dabei sein. Also, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen.
Falls ihr jemanden kennt, bei wer produziert
nee, die sind,
das?
Ihr seid doch selber alle wahrscheinlich. Wir haben bestimmt die Leute hier.
Ich glaube auch, ja, die hören uns zu. Ja.
Na, du musst, das sind ja meistens auch so Dienstleisterfirmen, die dann für Sky oder Datsen oder Prime losdüsen. Oder ARD.
Oder so, RTL Plus. Disney Plus.
Ja, oder die sind Paramount ja parallel Plus. Sogar alle da. Also die einen machen ja ihre Bilder, die anderen machen ihre Bilder. Oder es ist auch so zentralisiert natürlich, kommt immer auf die DFL und FIFA und blablabla.
Ich glaube, die Spielbilder sind zentral.
Genau,
die sind aus einer Hand. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn da 15 Produktionsfirmen Kameras im Stadion haben.
Ich will das mal sehen. Ja, genau, gerade deswegen. Ich würde das gerne einfach mal so ein bisschen checken, wie okay. Es ist.
Liebe Zuschauer, falls ihr Anja einen Praktikumsplatz besorgen könnt, dann meldet euch.
Ich mache alles, brauche kein Geld dafür. Ich würde gerne, genau.
Schreibt anja@expertengespräche.eu eine E-Mail und dann könnt ihr.
Hätte ich richtig Bock.
Könnt ihr das Kamerakind Anja engagieren für eure Produktion. Ja.
Ich kann auch Kabel halten, aber braucht man eigentlich heutzutage kaum noch.
Gibt's noch Kabel?
Nee, eben gerade in der Berichterstattung, also im Studio schon, aber nicht mehr im.
Ist doch alles Funk.
Genau, nicht im Dicer. Das, nee. Ich mach alles. Ja, schreibt mir.
Genau.
Es wird sich auf jeden Fall jemand melden.
Ja.
Auf jeden Fall. Wenn nicht dafür, dann für alle anderen.
Also schreibt einfach so.
Schreibt doch einfach uns mal.
Schreibt
genau.
Doch einfach.
Könnt uns auch im iTunes Store bewerten. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns.
Abonniert uns und lasst mal ein Like da.
Genau.
Und für Carsten und könnt ihr auch ein Praktikum besorgen.
Und die, Carsten hat doch, der weiß doch schon, der ist doch gesetzt.
Du weißt alles, ne? Du
musst, ja, ich muss mal lernen. Zurück und gucke, ob ihr auch keine Scheiße erzählt. Genau.
Du bist gar nicht mehr neugierig auf, nee. Aufs Leben. Ne? Nee,
das
ist,
das geht doch langsam rapide bergab.
Lass mich alle in Ruhe. Ja. Carsten, warte auf die Rente.
Carsten, ich bin halt schon länger kurz vor 40. Hatten wir am Anfang festgestellt.
Naja, gut, aber das ist ja, das sieht man ihm erstens nicht an. Und nee, in ihm drin ist er, glaube ich, noch ein Jungspund.
Ja.
Ja, aber so
Kind.
Ein Fußballspiel wie gestern macht mich auch fertig. Da kann ich hier nicht einen Sonntag noch.
Ja, naja, gut. Ja, dann lassen wir es jetzt, oder?
Lassen wir. Machen wir zu.
Machen wir zu den Sack.
Oder haben wir noch was zu berichten? Carsten muss los, ne?
Ich muss jetzt zu Oma.
Und überlegst dir mal, wo du nochmal ein Praktikum machen willst. Das ist jetzt deine Hausaufgabe.
Auf deine jungen Tage noch ein Praktikum machen mal.
Ja? Was, das nimmst
noch,
du mit.
Gibt's noch was du nochmal lernen willst? Das kannst
du. Ja, das ist ja im Prinzip dasselbe.
Ja. Nochmal ein
oder nochmal reinschnuppern.
Ganz anderes Berufsfeld nochmal.
Doch, das ist mit den Aktien, was wir hier vor der Sendung gesprochen haben. Auch Geld verdienen.
Ja, das ist auch nur Ansparen fürs Alter.
Ist nur fürs Alter, ja. Das einmal das Geld da hinlegen und dann 10 Jahre so nicht hingucken und noch länger am besten.
Das ist nur, um vor der Inflationsrate abzuhauen.
Ja, du hast ja auch Kinder. Du musst ja über die Altersvorsorge eigentlich nicht so viel Gedanken machen wie ich.
Naja, gerade eigentlich, oder?
Ja, die gehen noch schuften und müssen dann.
Das denkst du.
Ich dachte, das ist der Grund, warum man Kinder kriegt.
Die wollen alle Hip-Hop-Stars, TikTok-Stars werden.
Naja, ist doch noch besser. Wenn die erstmal Stars sind, dann kaufen die auch.
Aber können ja nicht alle Influencer
werden? Weißt
du,
wie viele Likes du kriegst, wenn du bei TikTok sagst, ich habe hier meiner Mutter gerade ein Haus gekauft und deshalb per Video, das
probiere ich heute Abend aus.
Das ist das Ding. Wenn du dann sagst, Mensch, also der setzt seine Milliarden, die er da alle über verdient hat, die gibt er dann auch, Mensch, das, und dann siehst du die Mama wie ein kleines Tränchen oder Gullert und so. Oder auch Papa-Sohn-mäßig geht das genauso. Hm. Mein Vater hat immer krass hier schuftet.
Aber Carsten hat ja schon ein Haus. Was hat er denn noch ein Haus?
Das weiß doch keiner.
Ach so.
Da kann
schon, schönen Dank.
Größer geht immer.
Ja, das stimmt.
Ja, da gab es einen ganz schlimmen Schaden.
Wasserschaden.
Und Wasserschaden und so. Und und deswegen,
Fuschanbau.
Also genau,
ja,
und dann mussten die ganze Familie im Zelten im Winter draußen im Garten und genau mit der Pumpe in Schichtarbeit, wer pumpt da den Keller aus und so, den es nicht gibt, ich weiß. Aber nee, das können wir alles. Ja, wie kommen wir jetzt darauf?
Weil wir gerade
du brauchst keine Altersvorsorge, weil du hast ja Kinder.
Kinder, ja, stimmt.
Die kümmern sich.
Gut. Dann mach das so.
Dann machen wir das so.
Machen wir das so. Nein, ich wollte gerade. Wann ist die Wahl?
Am 23. Februar.
Dann davor schaffen wir es nicht nochmal. Geht wählen, weil ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir nochmal eine Sendung davor machen.
Wird eng.
Aber das wird eng.
Ja.
Geht wählen, auf jeden Fall, ist wichtig. Gerade jetzt. Wählt das Richtige, was auch immer das Richtige
könnt ist. Könnt ihr auch per Post machen.
Könnt ihr auch per Post machen, wie wir gelernt haben.
Oder im Büro direkt rein ins Rathaus und sagen, hier bin ich.
Hier, ich hätte gerne meine Stimme abgegeben.
Genau. Heute ist mir noch was Demokratisches. Genau. Ich
wo ist meine Zuckerwatte?
Die Ehrenburger Nadel.
Genau. Ich habe hier immerhin gewählt. Genau. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir unseren Zuschauern mit auf den Weg geben wollen?
Ja, ihr könnt auch Valentinstag, könnt ihr auch noch machen. Steht auch noch an. Ich fand das gerade so witzig, dass mir die Tränen in den Augen stehen. Ah ja, ich sag nichts mehr.
Anja weint schon wieder.
Ja. Ja, gut,
dann hören wir uns wieder.
Nach der Wahl, dann sind wir alle richtig gut
drauf. Nach der Wahl, dann mit guter Laune,
ja.
Weil auch diesmal wird wieder die Mehrheit gewinnen, habe ich das Gefühl. Und dann hören wir uns wieder, wenn alles vorbei ist.
Oh Gott.
Ja, dann gucken wir, ob wir den Grimme-Preis
stimmt.
Haben.
Wann ist die Entscheidung nochmal?
6. März.
Das heißt, vielleicht dann mit Sekt.
Ja, Oh, du, also ich habe letzte Woche, da könnte ich euch ja hätte ich auch mitbringen können, meine letzte Sektgeschichte, die war schlecht. Aber deswegen,
der Sekt war schlecht.
Ja.
Das ist unser Cliffhanger. Ja, Cliffhanger. Cliffhanger.
Was hat Anja mit der ja. Okay, dann tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Die vögelt lieber mit dem Muhammad, davon dem McFit. Der kann nicht mal richtig Deutsch, doch kassier schön unsere Mücken. Und ich hab vom Malochen in der Beine und im Rücken. Ich hab da letztes was auf Facebook gesehen. Da rufen Kerle rum wie Weiber, kannst du keinem erzählen. Ich heul nicht rum wie eine Alte, nee, ich sauf wie ein Mann. Und hab das Schoko-Ding noch nie im Leben Schaumkurs genannt. Lass mir nicht verbieten und schon ja nicht vom Staat. Und wer was anderes sagt, wird von da oben bezahlt. Nur die einen, die man wählen kann. Ich weiß, wovon ich rede, Mann, die Wahrheit steht auf Telegram. Klimawandel getan. Ich raff die 400 Meter mit meinem Diesel zum Spar. Und auch wenn ich 20 Mark für den Liter bezahl, ich würde lieber sterben als eine E-Karre fahren. Auf meinem Grill kommt nur ein Steak. Kein grüner Müll, denn der hat ja nie erlebt. Echte starke Männer wollen nur saufen, rauchen, ficken und werden nie im Leben diesen Frauenfußball kicken. Wir sollten die verbieten, wenn man mir danach fragt. Und wer was anderes sagt, wird von da oben bezahlt. Nur die einen, die man wählen kann. Ich weiß, wovon ich rede, Mann, die Wahrheit steht auf Telegram.